Rost und Stahl.
Der Metal-Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Rost und Stahl. Ja, Rost und Stahl, das bin ich, der Hoshi. Und am anderen Ende sitzt der Liebe.
Wie immer, der Mattes.
Der liebe Mattes.
Wie langsam langweilig, ne?
Irgendwie eine so ohne
Gäste. Einen anderen Gast hier. Jawohl.
Ja, Mattes, wie geht's dir?
Ja, wir haben ja gerade schon privat kurz ein paar Minuten geschnackt. Ja, soweit ganz gut. Ich habe mal wieder eine sehr arbeitsame Woche hinter mir, wie das halt so ist, wenn man in Projekten steckt. Und ja, deswegen gibt's eigentlich davon abseits auch nicht viel zu berichten. Ne? Die Tage sind so ein bisschen durch Arbeit geprägt. Gott sei Dank ist gerade hier keiner krank. Ja gut, der Kleine hatte wieder ein bisschen gekränkelt, aber das hat sich wieder von selbst reguliert, wie das halt so ist. Aber wie gesagt, davon ab, hat sich seit unserer letzten Aufnahme eigentlich wenig Ereignisreiches in meinem Leben gezeigt. Von daher gibt es nicht viel zu berichten. Wie schaut es bei dir aus? Du hattest auch viel mit deinem Job zu tun, nehme ich an.
Ja, ich habe ja einen neuen Job angefangen am 1.1., hatte ich ja schon kurz berichtet in der letzten Folge. Ich war jetzt viel im Büro tatsächlich, trotz Homeoffice-Vertrag so ein bisschen einarbeiten und die eine oder andere Schulung mitnehmen. Jetzt bin ich endlich wieder zu Hause und ja, jetzt bleibe ich auch erstmal hier, denke ich. Ja, wir sind
jetzt brichten die fetten Tage wieder an.
Ja, genau, jetzt fangen die halben Tage, die voll abgerechnet werden. Nein, natürlich nicht. Ja, nee, ansonsten gesund sind wir jetzt tatsächlich auch wieder alle. Wir hatten ja so ein bisschen hier so eine Magen-Darm-Grippe-Episode kurz drin, aber das hat sich Gott sei Dank auch wieder schnell gegeben. Und jetzt, ja, jetzt haben wir Ende Januar, wir haben den 28. Januar 2023 und das heißt, wir haben noch 3 alkoholfreie Tage vor uns. Wie ist es dir denn damit ergangen?
Was für freie Tage haben wir vor uns? Du warst gerade kurz.
Ja, achso, sorry, alkoholfreie Tage. Wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir im Januar mal trocken bleiben.
Achso, ja, das hat gerade die Technik, die Latenz hier geschluckt. Die Verbindung ist leider gar nicht mal so gut gerade, aber hoffen wir mal, dass das irgendwie reicht, um den Podcast hier aufzunehmen. Ja, sehr, sehr gut. Wie gesagt, das geht sowieso sehr gut Hand in Hand mit meinen Plänen, mal ein paar Kilos an Gewicht zu verlieren, was auch hervorragend funktioniert. Ich bin das erste Mal seit Jahren wieder unter der magischen 100-Kilo-Marke gesunken. Oh, damit habe ich ungefähr 14 Kilo jetzt diesen Monat runter. Oh. Und Tee und Wasser sei Dank, wenn man ausreichend trinkt und auch ein paar, sag ich mal, ernährungstechnisch keine großen Fauxpas begeht, dann klappt da doch alles.
Ich muss sagen, ich hatte auch wenig Stress damit, also mit dem mal auf Alkohol verzichten. Ja, bis auf gestern tatsächlich. Also ich habe nichts getrunken, aber wir hatten gestern hier Besuch und da dachte ich so, boah, jetzt so ein Bierchen, das wäre wirklich schön. Aber ich bin dann eisern geblieben und ja, also ich finde, das ist schon irgendwie, ist das auch cool. Also
du geizige Schwein, wolltest nur nichts spenden.
Genau. Nee, tatsächlich muss ich sagen, geht's mir damit ziemlich gut. Also das einfach mal so wegzulassen, das tut schon irgendwie gut. Was natürlich nicht heißt, dass ich gar nichts trinken werde. Ich habe mir hier ein Beck's alkoholfrei Blue hingestellt. Und das werde ich jetzt erstmal aufmachen.
Ja, frag mich bitte nicht, was ich hab.
Du hast wieder Wasser, richtig?
Die Antwort wird dich sehr enttäuschen.
Wasser oder Tee.
Nee, Prost. Wasser. Den Tee habe ich gerade leer. Prost.
Jo. Ah, naja, fast lecker. Ja, was machen wir denn heute hier in unserer gemütlichen kleinen Runde? Worüber wollen wir heute plaudern?
Ja, das haben wir gar nicht angeteased beim letzten Mal, weil wir es, glaube ich, auch noch gar nicht wussten oder uns so ganz klar war, wie wir denn weitermachen wollen. Vielleicht sollten wir generell sagen, dass wir jetzt mal versuchen, ein bisschen etwas anderen Weg zu gehen, vielleicht die kommenden Episoden mal etwas anders zu strukturieren, als wir es bisher gemacht haben. Einfach mal nochmal ein bisschen experimentieren, weil wir beide, glaube ich, auch nicht ganz so glücklich mit den letzten Ergebnissen waren. Das ist vielleicht nochmal so ein bisschen so eine subjektive Geschichte. Und wir nehmen dann unser heutiges Thema da mal zum Anlass, das Ganze mal ein bisschen anders aufzuziehen. Und heute reden wir mal über einen Film, der dem Bereich Metal nicht so fern ist. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es einer unserer Lieblingsfilme ist, aber es ist definitiv einer der Filme, die wir vielleicht auch zusammen mit am häufigsten geschaut haben, der immer mal damals auch an Abenden dann rausgezogen wurde, wo man auch nicht mehr genau wusste, was man machen soll, wenn man schon einen Kanal hatte. Und wir reden über Tenacious D, The Pick of Destiny.
Genau. Wir haben den tatsächlich ja hier schon mal erwähnt, glaube ich. Ne? Ich glaube, in unserer Festival-Folge. Ich glaube, das war auch so
Das erste Mal da zusammen geguckt haben. Ja, das war auf jeden Fall mal über den Film reden wollen. Über Filme generell. Also das wird jetzt wahrscheinlich auch keine einmalige Sache sein, dass wir über einen Film über Metal reden, aber das ist jetzt mal so der erste Versuch und wir haben uns auch nicht, wie wir es ursprünglich vorhatten, jeder einen Film rausgesucht, über den man dann wieder lange alleine erzählt. Und wir versuchen mal hier zusammen uns nochmal diesen Film neu zu erschließen.
Genau, also du hast es ja schon gesagt, wir wollen mal so ein bisschen neue Wege ausprobieren jetzt hier nach, ich weiß gar nicht, was haben wir, 11, 12 Folgen oder so mit den Sonderfolgen. Da wollen wir mal so ein bisschen gucken.
Mit den Sonderfolgen ungefähr, ja.
Ja, dass man mal irgendwie so ein bisschen, mal neue Dinge ausprobiert. Lasst uns gerne wissen, ob euch das so gefällt oder ob das doof ist. Ob wir zum alten Modus werden wir wahrscheinlich eh nicht zurückgehen, aber naja, wir probieren mal einfach so ein bisschen rum. Und deswegen, heute reden wir über den Film. Was macht den Film erstmal so ganz auf so einer High-Fly-Ebene für dich zu einem besonderen Film? Ich weiß, die Frage, die kommt jetzt so ein bisschen unvorbereitet aus dem Kalten.
Aber nee, auch das ist gar nicht schlimm. Darauf habe ich ja gehofft, dass wir heute mal ein bisschen mehr frei Schnauze reden, ne? Weil ich mich auch so gar nicht auf den heutigen Tag vorbereitet habe. Deswegen habe ich ja gesagt, wir gehen mal neue Wege und versuchen daraus mal vielleicht ein schönes Gespräch zu generieren. Ja, besonders macht der Film für mich, weil ich damit mein erstes Festivalerlebnis in Verbindung bringe. Den haben wir zusammengeschaut. Das war jetzt nicht der erste Abend, den ich damals bei dir war, aber das war auch so noch in der Frühphase, wo wir uns auch noch nicht so lange kannten. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, warum werden wir uns gleich noch so ein bisschen erarbeiten, wenn wir über den Film reden? Naja, durchaus seine, er ist ja lustig, wenn man mit dem Humor was anfangen kann. Ich meine, Jack Black ist ja auch so ein bisschen speziell, aber ein Rocker durch und durch, sympathischer Kerl. Und man geht so diese alten Liebeskomödien, mit denen er früher mal bekannt wurde, dann auch mögen muss, ist eine andere Sache. Aber so diese Filme, die er in diesem Bereich gemacht hat, das war jetzt nicht nur The Pick of Destiny, sondern auch School of Rock
mitgespielt.
Ne? Das ist schon so ein besonderer Humor, den ich eigentlich gerne mag. Ne? Das sind sehr leichte Filme, nicht zu verkopft. Ich verbinde eigentlich nur Positives mit diesem Film und der begleitet mich auch schon jetzt mein halbes Leben. Ne?
Ja.
Ich glaube, ich habe dir damals, ich hatte mir die DVD gekauft, die habe ich dir irgendwann mal gegeben, die hast du, glaube ich, sogar noch.
Ich habe zwei Versionen jetzt.
Habe ich den Film auch mal über, ich habe den Film mittlerweile auch über Prime in meiner Liste und auch schon seit Jahren als dezentrale Sicherungskopie auf einen meiner diversen Festplatten. Also ich hatte immer Gelegenheit, in meinem Leben den zu gucken und gucke den bestimmt auch mindestens ein, zweimal im Jahr.
Ja.
Was macht der Film für dich denn so besonders?
Ja, also für mich ist daran besonders, dass es, glaube ich, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist der erste Film, den ich, der rausgekommen ist während meiner aktiven Metaller-Karriere, den ich so wahrgenommen habe. Also ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, aber so diese ganzen Klassiker, so Wayne's World und so, die waren halt alle schon ewig draußen, ne? Als ich so mit Metal angefangen habe und und das ist bei dem nicht so.
Wobei Wayne's World 2, da kann ich mich dran erinnern, also es war noch nicht meine aktive Metal-Phase, aber ich kann mich erst erinnern, wie Wayne's World 2 noch im Kino lief.
Das weiß ich nicht mehr. Das war irgendwann in den 90ern, ne? Ja. Das weiß ich nicht mehr.
Ja, da muss so die Zeit gewesen sein, glaube ich, der erste Ritter mit Sean Connery und ich glaube Mel Gibson, Braveheart lief zu der Zeit. Ich meine, das wäre so die Zeit gewesen, wo Wayne's World 2 kam.
Ah, okay.
Würde ich aber jetzt auch meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber ich meine, mich erinnern zu können, wie der irgendwie im Nachbarsaal lief. Ja.
Also jetzt speziell bei Tenacious D, Kings of Rock heißt er ja auf Deutsch, ne? Da ist es tatsächlich so, dass ich den im Vorfeld schon mitgekriegt habe, dass der erscheint und mich da auch schon so ein bisschen drauf gefreut habe. Und dann bin ich damals auch, als der rausgekommen ist, relativ zeitnah ins Kino gegangen. Ich weiß nicht, ob es die Premiere war, ich glaube nicht, aber ich war da mit ein paar Leuten dann recht frühzeitig drin und wir haben den dann halt auch ziemlich gefeiert. Und als er dann auf DVD kam, haben wir den natürlich dann auch alle sofort zu Hause Ja, wie ihr schon sagt.
Wir haben es noch nicht gesagt, der Film ist von 2006, ne?
Genau, richtig, genau. Wobei, da ist das Internet auch so ein bisschen undeutlich. Also der ist irgendwie Ende 2006 in den USA erschienen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der nicht erst Anfang 2007 in Deutschland erschienen ist. Das weiß ich nicht, spielt aber auch keine Rolle. Ich glaube, der kam noch 2006 in Deutschland auch. Aber wie gesagt, spielt auch nicht so wirklich eine Rolle. Ja, was den Film natürlich auf jeden Fall auch besonders macht, ist so die hohe Anzahl an echt hochkarätigen Gästen. Ne? Da kommen wir gleich dann nochmal zu.
Mhm.
Aber das ist natürlich auch schön, wenn man dann heute nochmal irgendwie so Dio da sehen kann, ne? So in einem seiner...
Ja, definitiv. Es war so ein bisschen so ein Erweckungserlebnis für mich, ne? Ja gut, auf die Szene kommen wir gleich noch zu sprechen, da will ich jetzt auch nicht vorgreifen, aber es waren schon einige Hochkaräter mit dabei.
Genau, ja, ich weiß nicht, also wir könnten mal so inhaltlich mal einmal drüber gehen. Ich habe mir die Mühe gemacht, den mal zusammenzufassen, den Film. Ja, zusammenfassen ist ein großes Wort. Ich bin den Szene für Szene durchgegangen und habe mir immer so ein paar Stichpunkte rausgeschrieben, aber soll jetzt nicht so episch lang werden. Ich hoffe, ihr habt euch alle vorbereitet. Ich habe nämlich tatsächlich schon so ein bisschen durch die Blume auf Social Media angeteased, dass der kommen wird. Also ich habe es jetzt so nicht verraten, aber ich habe halt so ein bisschen Lyrics gepostet und die Zuhörer haben es, glaube ich, direkt erkannt, worum es gehen wird. Und deswegen, ansonsten werde ich jetzt zwischen heute und dem Erscheinungsdatum auch nochmal darauf hinweisen. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch alle vorbereitet. Sprich, ihr habt den geguckt. Dann könnt ihr uns gerne korrigieren bei allem, was wir jetzt hier so erzählen. Ja, der Film fängt schon ziemlich bekloppt an und zeigt, wo es hingehen wird im Laufe der nächsten rund 90 Minuten, nämlich mit so einem kleinen Vorvorspann, wo die beiden Protagonisten als Comicfiguren den Soundcheck einleiten und Jack Black, ja. Kyle Gass ein Joint und Burritos gibt und dann furzen sie beide so hart ab, dass sie erstmal durchs Bild fliegen. Und ja, dann kommt anschließend das leicht verballhornte THX-Logo, wo dann THC stattdessen steht und the audience is baking. Ja, also die Zuschauer sind bekifft oder so, ne? Kann man so wahrscheinlich übersetzen. Ja, das zeigt schon ziemlich deutlich, wo es dann hingeht. Dann kommt kleiner hier New Line Cinema-Hinweis und dann geht's auch eigentlich schon direkt in medias res, würde ich fast sagen. Ne? Wir sehen das Haus des jungen JB. Ja. Also Jack Black heißt im Film JB, also, oder Jables, ne, wird er häufig genannt. Ne?
Jables.
Und ja, was sehen wir denn da, Mattes?
Ja, er wächst in einem relativ streng religiösen Elternhaus auf. Das Ganze spielt in der Kleinstadt Kickapoo in Missouri. Ja,
ist die
fiktiv? Das Ganze wird ja auch mit dem ikonischen Lied eingeleitet, ne, was wir da auch immer mitgesungen haben. Und ja, sitzen halt beim Abendessen gemeinsam, also JB noch nicht, aber die Eltern und sein Bruder sitzen, glaube ich, am gedeckten Tisch und JB kommt dazu mit einer Gitarre und spielt dann ein etwas, einen frivolen Rocksong, möchte man sagen, wo er über einen Drachen singt, den er irgendwie mit seinem Cock
erschlagen hat. Fuck a rising, fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too.
Ja, genau. Und ja, das findet der Vater nicht so toll.
Wie ist denn der
Vater?
Da haben
wir auch schon den ersten
Gastauftritt.
Genau, das, das ist Meat Love, der leider Anfang letzten Jahres von uns gegangen ist. Er hatte dann nochmal einen richtig starken Auftritt gehabt. Und spätestens, wenn er anfängt zu singen, ne, dann merkt man es halt. Ne. Und er verdrischt dann den Sohn, wie es in guten religiösen Elternhäusern in den USA auch heute noch praktiziert wird. Wenn du gegen den Herrgott lästerst, ne, dann kriegt er den Arsch versohlt und geht er auf sein Zimmer in der nächsten Szene und weint sich vor seinen Rockpostern aus.
Ja, warte mal, geht da mal nicht so schnell drüber weg. Also zum einen dieser brave Bruder von ihm, der spielt im weiteren Verlauf keine Rolle. Ne? Also man sieht den nur kurz, wie er da betet und
ja, die ganze Familie nicht mehr, ne?
Ja, also wir sehen Meat Loaf später noch mal einmal so in so einem kleinen Flashback ganz kurz, aber auch nicht so wirklich.
Mhm.
Auf jeden Fall, genau, also du hast gerade schon gesagt, der Vater schnappt sich JB dann, also wird da auch, wie ich finde, echt grandios von irgendeinem Kinderschauspieler gespielt. Ich habe nicht nachgeguckt, wer das ist, aber es ist schon
Ja, aber schon.
Der macht das schon echt super. Ja. Also auch dieser Auftritt mit dieser bescheuerten Akustik-Gitarre da, irgendwie, wo er da vor dem gedeckten Tisch steht und da diesen geilen Song da abfeiert und ja, ja. Ne, noch so mit Stage-Posen und weiß der Teufel. Ja, und dann wird er halt auf seinem Zimmer dann mit dem Gürtel von Meatloaf, kriegt er den Hintern versohlt und Meatloaf reißt die ganzen Poster ab. Also der Vater reißt die ganzen Poster im Zimmer ab und da habe ich mal so ein bisschen geguckt, welche Poster ich da so erkannt habe. Da sehe ich zum einen AC/DC, ja. Black Sabbath, Queen und ein Poster von Heavy Metal 1, dem Film. Also diesem animierten Film aus dem, ich glaube aus den 70ern oder so. Da sind noch mehr Sachen. Ich meine, da sind auch noch so ein paar Postkarten und sowas an der Wand, aber das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Ich meine, ich hätte The Who noch erkannt, aber da bin ich mir absolut nicht sicher. So. Und naja, auf jeden Fall, als der Vater dann rausgeht und die Tür hinter sich zuknallt, hat er ein Poster vergessen. Ja, und wer ist denn da zu sehen?
Das hängt an der Tür. Ja, der großartige Ronnie James Dio. Ne? Oh Dio, can you hear me? I'm lost and so alone.
I'm asking for your guidance, would you come down from your throne? Ja, auf jeden Fall, er betet dann quasi vor Dio, der auf so einem, der sitzt auf so einem geilen Thron irgendwie in so einer Höllenlandschaft, ne? Und er wacht dann zum Leben.
Geiles Poster, hätte ich mir aufgehangen.
Ja, also das ist, ich weiß gar nicht, ob das ein echtes Poster ist. Ich glaube nicht, ne? Weil, er wacht dann ja halt auch zum Leben und erklärt ihm dann, was er zu tun hat. Er muss nämlich das Land of Hollywood finden. Was völlig bescheuert ist. Und auch die Passage, also der Song ist ziemlich lang und wir haben halt mit Meatloaf und Dio gleich zwei großartige Gastsänger da drin, die beide auch zumindest musikalisch im weiteren Verlauf nicht mehr zu Ehren kommen. Also das heißt, mit Dio ist es dann auch vorbei hiernach, zumindest on screen. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, JB trägt auch ein Black Sabbath Shirt. Also der ist halt auf jeden Fall mal richtig Sabbath-Fan. Ich glaube, das ist im wahren Leben auch so.
Es würde mich nicht wundern.
Ja, also ist tatsächlich so zum Background von dem ganzen Film, also die kannten den auch, ne? Also Jack Black kannte Dio auch und sonst wäre diese Kooperation auch gar nicht zustande gekommen. Das gleiche gilt auch für Meatloaf. Beide mittlerweile tot, bisschen schade. Ja. Auf jeden Fall wird er jetzt auf die Reise geschickt, das Land of Hollywood zu finden. Und man sieht Dio noch mal mit seiner epischen Pommesgabel kurz. Ne? Ich glaube, er macht sogar eine beidhändige Pommesgabel am Ende von seinem Part. Ja, und dann reist JB aus und wir sehen eine Karte der USA. Blödsinn, das stimmt gar nicht. Erstmal sehen wir nur so Landschaftsbilder, wo JB dann so drüber läuft und dann sehen wir die.
Ja, aber ich glaube, da gibt es eine Karte in der Überblendung, wo dann irgendwie die Schritte gezeigt werden, wie er zum falschen
Hollywood kommt. Genau, und dann läuft er irgendwie zu diversen falschen Hollywoods, bevor er dann im richtigen ankommt. Ja, und dann sehen wir den Vorspann tatsächlich erst, ne? Dann kommt der Vorspann.
Mit diesen animierten Tarotkarten.
Ja. Ja, in Hollywood auf der Strandpromenade rennen eine ganze Menge Punks und so Surfer-Boys und sowas rum, ne? Und und da trifft er dann aber auch direkt schon seinen kongenialen Partner Kyle Gass, im Weiteren dann nur noch KG.
Ja, man müsste vielleicht vorher noch sagen, sehr interessant ist dabei, in der ersten Szene war er noch, sag ich mal,
Kind.
So ein Heranwachsender in der Pubertät. Und in der nächsten Szene dann in Hollywood, im richtigen Hollywood angekommen, ist er dann schon inzwischen erwachsen geworden.
Genau, also da sehen wir dann auch Jack Black tatsächlich das erste Mal, ne? Und er sieht dann KG, also Kyle Gass, und der spielt auf der Strandpromenade mit langem, wallendem Haar. Und hat da so ein paar mäßig interessierte Zuschauer und JB findet es aber total geil, was er da spielt und will dann Unterricht haben. Und dann kommt ja direkt der nächste großartige Song, nämlich Classico.
Hier für Elise von Johann Sebastian Bach.
Ja, das ist einfach nur, den haben wir ja früher auch immer so hart mitgesungen, ne? You can see he's the man, let me hear you applaud. He's more than a man, he's a shiny golden god. Also, ich meine, ich habe den jetzt ein paar Mal im Vorhinein geguckt, den Film, muss ich zugeben, aber ich konnte die ganze Kacke wirklich komplett auswendig jahrelang. Ich den auch so oft geguckt habe. Ja, auf jeden Fall, eigentlich hat KG keinen Bock auf JB und sagt, ja, stell dich mal darüber und hier, du machst meinen Style kaputt und so, ne, und hau mal ab. Dann fängt er mal ein Klassiko zu spielen und JB steigt dann voll ein und improvisiert, also natürlich nicht wirklich, aber so im Film wird es als Improvisation dargestellt, dann erstmal ein Text darüber. Und ja, dann treffen wir direkt einen der nächsten Protagonisten. Im Hintergrund steht nämlich der Pizzabote Lee. Und zudem hast du ja wahrscheinlich eine ganz besondere Beziehung.
Ja, was das heißt, eine besondere Beziehung, aber als du deine Band hattest und ich euch immer zu jedem Konzert gefolgt bin, sag ich mal, kam ich mir, glaube ich, auch so ein bisschen vor wie der Fan Lee, ne?
Das muss man tatsächlich sowieso sagen, das können wir im Nachhinein noch ein bisschen vertiefen, aber dieser Film, der hat irgendwie so in dieser Zeit damals, ne, hat der mich echt hart geprägt, auch so was irgendwie so dieses ganze Auftreten und ja, so mit, so gerade mit der ersten Band, so was das so anging. Also das hat mich schon irgendwie hart beeinflusst. So dieses so leicht verrückt irgendwie und alles nicht so ernst nehmen und so und ja. Und Lee, finde ich, ist da so, ja, ist da so absolut so das Sinnbild für irgendwie. Naja, auf jeden Fall hat KG immer noch keinen Bock auf JB und schnipst ihm seinen Gitarrenpleck an den Kopf und haut dann ab und sagt, ne, voll langweilig hier. Und Lee sagt dann noch, was ist mit dem denn los? So, ne? Und naja, dann.
Ja, das ist Teil seines Genies.
Genau, es ist Teil seines Genies. Auf jeden Fall, ja, dann kommt ja tatsächlich eine Szene, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich die einordnen soll. Ich finde die irgendwie so ein bisschen seltsam. Weißt du?
Ja, aber das, das ist ja, sag ich mal, ein Filmzitat eigentlich, ne? Dann zieht er sich ja zurück und dann sieht man eine Szene, wie er, glaube ich, des Nachts in einem Park übernachtet, ne, auf einer Parkbank und dann von sehr merkwürdigen maskierten Gestalten überfallen.
Genau.
Auch etwas komisch sprechen. Und das Ganze kommt ja, aus dem Film, oder man könnte auch fast sagen, aus dem Buch von Anthony Burgess, der mal verfilmt wurde mit Malcolm McDowell in der Hauptrolle, A Clockwork Orange, also Uhrwerk Orange oder Uhrwerk Orange, wenn man es aussprechen möchte. Und da kommen halt diese Drugs vor, ne? Das ist dann halt diese Gruppe von, ja, Kleinkriminellen kann man schon nicht mehr sagen, ne? Diese kriminelle Gruppe, die er anführt, und die haben dann auch halt so einen eigenen Slang drauf und sahen halt auch so ein bisschen merkwürdig aus, ne? Und da ist das Ganze dran angelehnt an den Film.
Ja, ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, also der Film Clockwork Orange, der Hintergrund, also ich glaube, der Hintergrund kommt aus dem Buch, ist so ein bisschen, dass der Autor der Meinung war, dass die Welt sich wohl eher nach Osten als in die USA orientieren wird und deswegen alles auch mal so einen leicht russischen Touch irgendwie hat, so der Jugendslang. Deswegen gibt's ja da diese Moloko-Bars und sowas, ne?
Ja, doch, ja, stimmt. Das stimmt also schon.
Also diese Moloko-Bar ist da so,
ist lange her, dass ich
so deutlich, ne? Also von wegen Milchbar.
Das, und so, ne? Ja, stimmt, da hast du recht, ja.
Genau, aber bevor die komischen Typen da ankommen und den zusammenschlagen, singt er noch den Song Baby, heißt der nur, ne? I'm just a baby.
Ah ja,
und wird dann halt überfallen und naja, die treten ihn ziemlich zusammen, die Typen, aber zerstören nicht seine Gitarre, obwohl es fast so aussieht, als wenn sie es tun. Die Monster-Mesh bleibt da noch erhalten. Naja, auf jeden Fall.
Ist das schon die Monster-Mesh? Ja,
das ist noch
die Monster-Mesh.
Das ist, ne? Die hatte halt bei Kickapoo schon, ne?
Ja, genau.
Ja. Auf jeden Fall kommt KG dann seines Weges, sieht das und versteckt sich erstmal hinter so einer Mülltonne und dann, als sie dann abgehauen sind, geht er dann zu JB und JB kommt gerade wieder zu sich und dann faked KG erstmal, dass er ihn gerettet hätte, ne? Und dann so, hast du mich gerettet? Ach, keine Ding, so. Und brüllt ihn dann noch so hinterher. Und
dieser Kick in die Luft. Genau.
Ist aber einfach nur debil alles. Naja, auf jeden Fall sieht KG dann, dass, also Kyle, KG, JB, also Kyle Guess sieht dann, dass Jack Black ja noch das Pick von der Strandpromenade gerettet hat. So, ne? Also hat das umklammert und dann nimmt Cage dann JB mit in sein Apartment, in die Door 4, ne? Hier in der 4, kann man sich ganz leicht merken. Und naja, die Bude ist halt total klein, ziemlich schlecht eingerichtet und also nur Secondhand-Stuff drin und auch wenig und so, ne? Und dann sagt er, ja, ich will simpel halten, ne? Ich komme immer nur hier hin, wenn ich wenn ich schreibe, ne? Dann leckt mich das alles ab hier irgendwie, ne? Und geht dann noch zu irgendeinem Tonband und sagt, ja, hier mein Solo-Album, ne? Ziemlich viel Breakthrough-Shit drauf. Also völlig doof. Und ja, auf jeden Fall sagt JB dann so sinngemäß, wenn du einen Sänger brauchst, dann bin ich dein Mann, und stimmt dann die ersten Zeilen von Holy Diver an. Und
Kate. Ja, hat er mit Kai, hat genau. Dio mit Kai Guess geschrieben.
Und dann so, ja klar, ich kenne die alle von Sabbath. Den Song hat Dio mit mir geschrieben. So, ne? Also so richtig schön so ein Blender, ne? Also komplett drüber alles. Und ja, JB möchte dann auf jeden Fall unterrichtet werden, um dann vielleicht irgendwann Teil des Kyle Gass Projects zu werden. Und dann kommt auch dieser epische Spruch, den ich auch immer noch, also den Film kennen ja tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Leute, aber dieses, dein Training beginnt morgen bei Anbruch des Mittags, sagt er dann. Das ist einfach so geil. Das lässt sich einfach immer in allen möglichen Situationen lässt sich das immer wieder anbringen. Dieses Training begins at ja. the crack of noon. Und du schläfst auf der Power Couch. Die Power Couch. Ja, dann bist du auf jeden Fall.
Ja, beschreibt eigentlich unser Leben im Studium.
Ja, genau, genau. Also war ja, da, wir haben ja da zu dem Zeitpunkt auch noch studiert, ne? Also der kam ja so. Ich weiß gar nicht, ja, wir müssen uns ja. eigentlich schon gekannt haben, ne? Als der rauskam, ja klar, so ein paar Monate,
ja,
ne?
Klar. Uns ja, gekannt haben. Ja, die, als er rauskam, aber so, wir haben den ja 2007 dann zusammen gesehen, bevor wir
zum angefahren ja, sind. Ja, genau. Auf eben dieser Power-Couch sitzen sie dann auch beide am nächsten Morgen und dann kommt nämlich die Lektion 1, der Power-Slide. Sagt JB, ist doch nur auf den Knien rutschen, Bro. Ist es das wirklich oder ist es der most powerful stage move for Rocker can have? Naja, auf jeden Fall soll JB den nachmachen und ja, klappt so mäßig gut und dann auch so dieses, und wie war ich? Ich krieg den Wortlaut nicht mehr hin, aber sinngemäß so großartig verkackt.
Kackt, ja genau.
Und dann abrupter Szenenwechsel, JB putzt die Wohnung, denn so komme ich vielleicht in das Kyle Gass Project. Vielleicht
ins Kyle Gass Project.
Ja, und auf jeden Fall, genau, dabei das, findet ja. er dann einen Scheck, der offensichtlich, also der ist halt für Pumpkin. Auf Pumpkin ausgestellt. Und KG behauptet, dass es halt ja. Tantiem sein für irgendeine Single oder so, ne, oder ein Vorschuss oder sowas, sagt er, glaube ich.
Ja.
Und das akzeptiert JB dann auch erstmal, guckt durchs Fenster und sieht dann da irgendwie so eine Frau, die da im Bikini langläuft. Und dann die nächste epische Szene, dann kommt nämlich die nächste Lektion, die Schwanzstütze, der Cock-Push-Up.
Ja.
Der Schwanz ja. ist ein Muskel, sagt KG dann zu JB. Und dann legt sich auf jeden Fall JB auf den Boden und versucht dann den Schwanzstütze. Und KG will ab jetzt jeden Tag eine Schwanzstütze sehen, denn man weiß ja nie, wie hart er mal sein muss, wenn es richtig eng wird. Also man merkt schon, der.
Und darauf kommt es dann auch an.
Ja, man merkt schon, der Humor, der ist halt ziemlich derbe so, ne? Aber.
Ja, natürlich.
Ja, kurz danach steht JB wieder auf der Strandpromenade und spielt sich da den Arsch ab. Man kann es echt nicht anders sagen. Also er gibt da wirklich alles und bricht am Ende auch zusammen und ja, hat dann irgendwie so zwei Zuschauer, die ihm dann noch irgendwie so einen Dollar da in seine Büchse reinwerfen und rennt dann ganz stolz zur Telefonzelle und sagt, hier, hör mal, habe ich mit meinem Rock verdient. Und KG sagt so, ja, dann hol mir mal einen Dimeback. Und ja, was ist das denn? Ein Knallbeutel.
Auf Deutsch war es, glaube ich, eine Bob Marley Spezial.
Ja, oder also sowas, da sagt ne? er ein Knallbeutel. Und dann, was ist denn Knallbeutel? Gras für einen Zehner. Und dann soll er halt zu der Pizzeria gegenüber gehen. Und danach, ich weiß gar nicht mehr, nicht, also nicht nach Lee soll er nicht fragen, weil den kennen die da noch nicht wirklich. Ich habe den Namen nicht mehr parat, nach wem er fragen soll. Und soll auf jeden Fall eine Bob Marley extra knusprig bestellen. Der also. Weiß dann schon, was gemeint ja. ist. Und dann ist auch wieder so ein harter Schnitt. Die beiden sitzen nebeneinander komplett stoned auf der Couch. Ja. Und gucken da irgend so eine Scheiße, ich weiß nicht, was das ist, irgendwie so, es war einmal der Mensch. Und,
Maximum Overthruster, ne, gar nicht, nee. Wahr, das war das Spiel, was zu spielen, nee. Ich guck gerade, ja, wie ist denn immer die Doku, diese Kunde?
Ja, das muss irgendwie sowas sein, wie es war einmal das Leben oder es war einmal der Mensch oder so, auf jeden Fall sieht man irgendwie so Zeichentrickfiguren, die so einem Urzeitviech irgendwie so einen Stein auf den Kopf werfen und so. Und, dann schnappt sich JB auf jeden Fall die Fernsehzeitung und sagt, ah, guck mal hier, da läuft die Suche nach Sasquatch. Mhm. Und schalt doch mal um. Und dann kommt so eine, ja, ich weiß nicht, an was ist das so eine für eine Referenz. Dann hält KG das die Fernbedienung so auf der flachen Hand und sagt, wenn du bereit bist, dir die Fernbedienung zu schnappen, dann bist du auch bereit, das Programm zu wählen.
So ein sowas wie Karate-Kid,
ja, irgendwie oder sowas,
wie jeder,
ne?
Die Eastern, ja. So aus der Zeit, ja. Ne?
An irgendwie ja. sowas fühle ich mich da immer erinnert, dass es irgendwie so Karate-Kit oder sowas ist. Und schafft es auf jeden Fall natürlich nicht. Und deswegen wird dann weiter der Mist geguckt. Naja. Und achso, das mit dem Maximum Overthruster, was du gerade meintest, tatsächlich kommt die Szene davor, nämlich als JB anruft und ihm sagen will, dass er Geld verdient hat.
Ah, der spielt er das.
Genau, da sitzt er nämlich da und spielt dieses dumme Spiel, das irgendwie so ein. Ja, was ist das? Das ist irgendwie sowas wie, wie Grand Theft Auto in so einer frühen 3D-Grafik. Muss auf jeden Fall
vor den Bullen. Ja,
GTA. Er muss irgendwie vor den Bullen fliehen und schafft es halt nie, ne? Kracht da immer gegen. Die Szene wird ja nachher nochmal wichtig, ne? So am Ende. Aber ja, genau. er schafft es auf jeden Fall immer nicht, weil er über so eine komische Rampe nicht entkommen kann und dann halt immer gegen die Polizeiautos kracht. Was passiert als nächstes? Also, ne, sie haben das Zeug gekauft und dann kommt als nächstes der großartige und, wie ich finde, absolut geniale Gig-Simulator.
Ja, genau. Ja. Genau, und richtig.
Da hat KG für JB eine kleine Bühne vorbereitet, alles so mit dem, was sie so im Haus gefunden haben. Steht dann da mit so einem Football-Helm auf und soll dann halt irgendwie so einen Gig simulieren. Ja. Und bevor es dann losgehen kann, klingelt es an der Tür und Lee kommt an, um die Pizza, die bestellt wurde, zu liefern für 15,50 und macht ihr hier irgendwie einen Gig? So? kann ich zugucken? Halber Preis? Korrekt, Mann. JB findet das erstmal scheiße, dass er jetzt noch Publikum kriegen soll und dann, wie stellst du dir das vor, wenn wir irgendwann in den größten Stadien spielen, Fremde draußen bleiben oder was? Ja, und dann wird auf jeden Fall der Gig simuliert und scheitert total. Und da sieht man dann auch noch mal ganz kurz Meatloaf, als nämlich kurz bevor es dann zum Finale von diesem simulierten Gig kommt, sieht er den auf den Gesichtern der simulierten Fans. Das sind einfach nur irgendwie so Stöcke mit so aufgemalten Gesichtern auf so Papptellern, die da irgendwie dran geklebt sind.
Ja, und auch Tonbandaufnahmen. Ja,
genau.
Ne?
Und KG hat immer so Tonbandaufnahmen.
Du bist scheiße.
Geh von der Bühne runter, kannst gar nichts. Ja, auf jeden Fall will JB die Situation retten, indem er einen Powerslide macht. Bei dem fliegt er allerdings auf die Nase und zerstört seine Gitarre. Und dann will KG ihn trösten und sagt so, niemand hat den Gig-Simulator beim ersten Mal bestanden, nicht mal dieser Kerl.
Nicht mal dieser Kerl hier.
Und während er ihn dann am Trösten ist.
Dabei ist dann, bitte? Ja, das ist auch gerade schon gesagt, dabei ist auch seine Monster-Mesh
dann kaputt
gegangen.
Ja. Ne? Genau, und dann während er ihn am Trösten ist, klingelt das Telefon, man hört schon so im Hintergrund und dann geht der Anrufbeantworter dran. Und da ist dann offensichtlich KGs Mutter dran, die dann sagt, dass sie nach 15 Jahren jetzt beschlossen haben, also sie und ihr, sein Vater, dass es mit der finanziellen Hilfe jetzt dann mal vorbei ist. Und und dann.
Ja, nachdem er jetzt 15 Jahre versucht hat, ein erfolgreicher Musiker zu werden.
Und dann, was passiert dann? Als nächstes stellt JB KG dann zur Rede. Und sagt, hier, du hast mich da im Apartment putzen lassen und du hast mich angelogen und tralala. Und
ja, zuerst versucht er sich ja noch rauszureden. Die Mutter beschließt dann ja den Anruf irgendwie mit den Worten, ich liebe dich, Pumpkin.
Genau,
wie ihren Sohn immer nennt. Ja. Und dann behauptet er erstmal irgendwie, das wäre für so einen Song gewesen, der so heißt.
Und auf jeden Fall wird dann dann will KG halt packen und ausziehen, weil er kein Geld mehr hat. Und dann, wofür hast du das alles ausgegeben? Und dann, hier für die Gitarre. Und dann holt er halt aus dem Schrank hinten so eine richtig coole Akustikgitarre mit Emblem, wo halt JB drin steht und so, ne?
Wie maximal billig aus.
Ich habe eine Sache tatsächlich vergessen. Als sie sich dann zanken, reißt er ihm die Perücke vom Kopf.
Ah ja, das Toupet.
Genau, reißt ihm das Toupet vom Kopf. Und dann kommt ein kleiner Flashback, weil JB sagt, wer bist du? Und dann sieht man, wie jetzt wieder Kinderschauspieler, diesmal Kyle Gass, von einem Kinderschauspieler gespielt, wie er halt mit seiner Butterbrotdose von seiner Mutter auf den Schulweg geschickt wird und dann von so ein paar Rocker-Kids dann drangsaliert wird und die ihm dann die Mütze runternehmen. Und dann hat er auch schon als kleiner Junge offensichtlich eine Glatze und lachen ihn dann halt total aus. Und das ist dann auf jeden Fall so der Flashback von KG, warum er so leidet, sag ich mal. Also eigentlich ziemlich dramatisch, wenn man mal ehrlich ist. Und dann
Ja, vielleicht auch so, warum er so ist, wie er ist.
Ja, auf jeden Fall übergibt er dann JB die Akustikgitarre, die neue. Ja, die sieht ein bisschen billig aus, aber sind halt so Embleme drin und so. Und ne, hat halt, ja, ist halt schon irgendwie ein sehr schönes persönliches Geschenk. Und
aber sie ist schwarz.
Sie ist schwarz, ne? Genau. Ja, und das sind, ja, dieses Emblem wird am Ende ja nochmal wichtig. Deswegen reite ich da so drauf rum. Und KG packt und wird dann aber von JB aufgehalten. Und wir werden das schaffen, ne? Also wir werden unsere Miete bezahlen mit unserem Rock. Nein,
unserem Rock.
Aber wir werden nicht mehr das Kyle Gass Project heißen. Ab heute heißen wir Tenak.
Tenak.
Und dann, was ist denn Tenak? Und dann zieht er die Hose halb runter, JB, und man sieht halt
ich habe einen
das
Arschmal.
So ein Muttermal in Form von Tenak. Und dann, ich habe auch ein Arschmal. Und dann, ja, sieht man halt die zweite Hälfte. Ne, ISHSD steht dann bei KG drauf. Aber schön ist auch, als er das Tenak zeigt. So, was heißt denn Tenak? Ich habe es im Lexikon nachgeguckt. Steht nicht drin.
Es steht nicht drin.
Das ist so großartig. Ich darf vielleicht mal ganz kurz, wo wir jetzt gerade dabei sind, wo sie jetzt ihren Bandnamen gefunden haben, kleiner Hintergrundfakt.
Ja.
Hast du eine Idee, was Tenacious D heißt?
Ich hatte es mal vor einiger Zeit gelesen. Ich war jetzt natürlich so faul für die Recherche, dass ich nicht nochmal rausgesucht hatte. Also ich weiß es nicht mehr. Klär mich auf.
Also das geht zurück auf den Sportreporter Evan Harters. Der hat für die New York Knicks den Begriff Tenacious Defense, also hartnäckige Abwehr, geprägt. Und die beiden, also Tenacious D, haben, bevor sie sich auf den Namen geeinigt haben, hatten sie mal so eine Abstimmung im Internet gemacht, wie sie denn heißen sollen. Da waren noch so ein paar andere obskure Sachen drin, aber Tenacious D hatte dann wohl mit großem Vorsprung gewonnen. Also da waren noch so ein paar andere, die habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber die waren teilweise wirklich ein bisschen bescheuert. Naja, auf jeden Fall, ne, jetzt heißen sie halt Tenacious D und marschieren dann auch direkt straight zum Open-Mic-Abend in der Bar und spielen dann da schön und dann muss der Open-Mic-Guy, also der Ansager, der soll die dann halt ansagen, haben sie dann so einen Text vorbereitet und die Band will, dass ich das hier vorlese. Und da ist dann dieser schöne Satz drin, sie kommen wieder in eure Ohrmuschis. Und da ist mir mal aufgefallen, ich finde an der Stelle die Übersetzung tatsächlich besser als den Originalton, weil im Originalton ist halt ihr Pussies. Und das ist halt einfach nur, ist halt vulgärer Ausdruck, aber sonst halt nichts. Aber auf Deutsch ist Ohrmuschis, so dieser Gleichklang mit Ohrmuschel und so, finde ich da.
Für Ohrmuschel.
Ja, finde ich da tatsächlich irgendwie ein bisschen besser als das Original.
Ne? Ja. Ist gelungen, ne?
Ja. Und der Song, den sie dann spielen, heißt The History of Tenacious D. Und da sitzt dann auch wieder der Mattes im Publikum mit einem selbstgemalten Shirt. Und ich meine mich zu erinnern, dass diese Szene tatsächlich mal nachgespielt wurde, oder? Von uns.
Ja, ich hatte mir mal ein selbstgemachtes Shirt von deiner ersten Man-Forecast gemacht.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich das noch habe. Es könnte sein, dass das hier noch irgendwo liegt. Da hatte ich mir irgendwie mit so einem weißen Edding auf einem schwarzen Shirt an eurem Bandnamen draufgeschrieben und stand dann analog zu liegen.
Ja.
Und habe euch angefeuert.
Ist auf jeden Fall auch sehr debil, die Szene. Und Lee ist natürlich völlig begeistert davon. Das Publikum ist mehr so mittel, ne? Also finde es jetzt nicht scheiße, aber halt so. Ja, kriegen ein bisschen Applaus, aber jetzt nicht die Begeisterungsstürme, die sie sich da eigentlich versprochen haben und gehen dann aber natürlich trotzdem erstmal völlig euphorisch von der Bühne, wie das halt so ist, ne, und klatschen erstmal mit Lee ab und dann schickt JB die anderen aber raus und sagt, ich werde jetzt hier mit dem Big Boss reden und geht dann zu dem Open-Mic-Ansager da und der ist dann auch eher so, ja, war ganz okay, aber vielleicht schreibt ihr noch ein paar Songs, die Konkurrenz ist stark und da kommen sie dann halt auf die Idee, wir müssen jetzt ein Meisterwerk schreiben. Also draußen kommt dann noch diese geile Szene, wo die Power knuddeln, die umarmen sich dann und Lee will die dann auch so in den Arm nehmen, wird dann aber sehr deutlich mimisch davon abgehalten von KG, so nach dem Motto, nein, das ist jetzt hier bandintern, verpiss dich. Und dann harter Schnitt, JB malt mit einer Ketchup-Flasche ein Pentagramm auf den Teppichboden, weil jetzt soll nämlich das Meisterwerk geschrieben werden und dann, ja, Das klappt dann nicht so richtig. KG vergisst auf Aufnahme zu drücken und die Szene, die kann man ganz schlecht wiedergeben, weil die einfach auch so weird ist. Irgendwie so von wegen, spiel doch mal schneller, spiel doch mal höhere Töne und dann sind die Chakren explodiert und du hast deinen Scheiß nicht gemacht.
Aber kein Druck.
Ja, auf jeden Fall verkacken sie und ja, JB lässt sich aufs Sofa fallen, schnappt sich Musikzeitschriften und sagt, was haben die alle, was wir nicht haben, guckt sich die dann an und da habe ich auch mal ein bisschen genauer hingeguckt. Wir sehen Angus Young, Van Halen und The Who tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr sehen, aber wenn dann nur ganz kurz, so dass ich es dann nicht mehr finden konnte. Und dann stellt KG sich daneben so, die haben alle das gleiche Plack.
Sagt das gleiche Plack.
Ja, und dann marschieren sie in den örtlichen Musikladen und suchen das Plack. Erstmal in der Auslage. Ja, und
da haben wir dann auch direkt den nächsten großen Gastauftritt.
Genau, und das ist ja nicht wirklich ein Gastauftritt. Der Mensch, der nämlich jetzt kommt, ist ja gleichzeitig auch Produzent des Films. Um wen handelt es sich denn da?
Ja, Ben Stiller. Ne?
Genau.
Auch aus zu der Zeit schon zahlreichen Komödien kannte. Ne? Sohn des großartigen Jerry Stiller, der bei King of Queens mitgespielt hat. War so eine Hollywood-Größe halt einfach.
Ne? Ja, genau. Und der taucht da auf, wie ich finde, mit einer richtig geilen Frisur, so lange, lockige Haare.
Ja.
Und dann so, woher wisst ihr davon? Und ja, uns ist halt aufgefallen, dass die alle das gleiche Pack haben.
Hat Papadello euch
das hat Papadello euch was verraten? Wer auch immer Papadello ist. Naja, und dann erzählt er ihm erstmal, den beiden erstmal vorne am Tresen ganz kurz, dass er mal irgendwie Gitar-Tech bei einem Konzert war. Und dann hat der Gitarrist, der da irgendwie abgeschreddet hat, weit über seinen Möglichkeiten, hat dann am Ende das Plack ins Publikum geworfen und ein Junge namens Eddie hat es gefangen. Eddie? Van Halen, Mann. Und Van Halen. Ja, dann nimmt er die beiden mit nach hinten in so ein komischen komisches Lager rein und wird ihn dann erstmal im Dunkeln bei Schein eines Zippo Feuerzeug seine Geschichte erzählt, was dann aber auch so richtig schön genial von KG konterkariert wird, indem er erstmal Licht anmacht.
Nein,
lass das Licht aus. Auch da der Blick von Ben Stiller ist einfach so großartig, als das Licht dann an ist und er dann so völlig entnervt so und dann das Zippo-Feuerzeug zuhaut. Und die Geschichte, die er dann erzählt, die ist auch so krude. Kriegst du die zusammen? Die Geschichte, die Vorgeschichte?
Ah, ich versuche, ne? Da war die Geschichte, die spielt irgendwie im Mittelalter und da geht es um einen Schmied, der wohl so eine holde Maid hatte, die aber irgendwie nicht so wirklich erreichbar für ihn war, weil anderer stand. Und dann beschwört er irgendwie den Teufel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ein Schwarzmagier beschwört den Teufel.
Ah, ja.
Und
ach so, genau. Und er wirft ihn den Hammer an den Kopf. Daraufhin bricht er vom Horn ab. Ne? Und,
der Zahn.
Schlicht
ihm den Zahn aus.
Ein Zahn steckt er ihm aus. Ne? Und aus diesem Teufelzahn bastelt dann der Magier vor Dank ihm, sag ich mal, dieses Plektrum. Und damit kann er dann seine Laute sehr gut spielen.
Genau.
Und kriegt dann die Angebetete schön feucht.
Also, genau, feucht und willig.
O-Ton.
Der O-Ton da ist, ne, der O-Ton ist jetzt zu viel gesagt, weil ich kriege ihn, glaube ich, gerade nicht hin, aber er muss halt irgendwie was Besonderes können, um seine Angebetete feucht und willig zu kriegen. Also er da wieder komplett unter der Gürtellinie.
So gefallen.
Ja, das ist die krude Vorgeschichte zu dem Pick und also zu dem Plack. Und ja, wo es jetzt ist, das letzte Foto ist, da sieht man Angus Young auch wieder, ne? Also das ist das Bild, was auf...
Ja, aber es geht erstmal noch weiter, sagt, dann war das Plack sehr lange verschollen,
genau,
und tauchte das erst Anfang des des vergangenen Jahrhunderts wieder auf, ne? Da begann dann der Blues.
Genau. Entschuldigung. Auf jeden Fall sagt er dann, das Plack, das letzte Foto ist eben das, was auf der Zeitschrift auch zu sehen war, mit Angus Young, mit dem Pick in der Hand. Und die Gitarre wäre jetzt im Rock'n'Roll History Museum. Und Ben Stiller will aber nicht mitgehen. Er sagt, das ist nicht zu schaffen und verschwindet dann auch wieder aus dem Film. Also zumindest...
Ja, aber sehr geil fand ich noch, wo er erzählt, dass er irgendwie in den Vatikan gegangen ist, um Latein zu lernen. Und dann hat er irgendwie einen relativ einfachen lateinischen Text vorgelesen und irgendwas mit Satanas.
Satanus, das heißt Satan.
Satan. Ja.
Warum hast du es nicht einfach übersetzen lassen? Dann hätte der Übersetzer ja gewusst, was drin steht.
Ich habe 10 Jahre Latein.
Ja, ich glaube, er sagt, 6 Jahre hat es mich gekostet. Ja, warum hast du es nicht einfach übersetzen lassen? Ja, damit er dann auch weiß, was drin steht. Ja, dann harter so Schnitt. Das heißt Satan, die beiden stehen vor Lees Auto. Und wollen sich sein, vor Lees Auto von wegen, vor Lees Wohnung und wollen sich halt Lees Auto leihen. So, das Problem ist nur, das Auto ist halt das Pizzalieferauto und gleichzeitig das Fahrschullehrerauto von Lee. Weil so kann er ja zwei Dinge.
Braucht er zwei Jobs.
Hat er zwei Jobs auf einmal. Er kann beim Pizza-Ausfahren den Jugendlichen das Fahren beibringen. Ist doch total super. Naja, und JB erzählt ihm dann irgend so einen Mist von wegen, wir haben irgendwie das super mega wichtige Meeting in Sacramento mit irgend so einem Big Plattenboss und wir brauchen jetzt ganz dringend dein Auto, weil wir da so schnell wie möglich hin müssen. Und dann lässt sich Lee drauf ein und sagt, ja, aber ist halt irgendwie doof, weil dann kann ich halt nicht arbeiten und so, ne? Unterwegs nach Sacramento schläft JB dann ein und träumt. Und ja, wovon träumt er, Mathis?
Ja, jetzt
Master Exploder,
jetzt weiß ich gar nicht mehr genau. Ah, ja, genau, ja, jetzt weiß ich wieder, ne, dass die dann wieder in diesem, bei diesem Band-Contest sind, ne, und diesmal aber richtig mit dem Plek abrocken. Ne, er stellt sich halt vor, wie er das Plek um den Hals trägt und damit halt supergeil singen kann, ne, und dann, wie du schon gerade gesagt hast, kommt der Song Master Exploder. Gleichzeitig ist das aber, glaube ich, auch so, dass in seinem Tagtraum, nee, Tagtraum ist es ja nicht, das ist ja richtig eingepennt, ne? In seinem Traum auch gleichzeitig Kyle das Plek hat und geil Gitarre spielt.
Ja.
Ne? Oder hat nur KG Jables das Plek?
Also er hat es auf jeden Fall um den Hals und singt so intensiv, dass er einem Zuschauer halt das Gehirn rausschmilzt, also der Kopf explodiert halt, ne? Und die ganzen Zuschauer gehen halt voll ab und finden das mega geil. Und ja. Was ich an dem Video echt witzig finde, ist, am Anfang geht der Open Mic Guy auf die Bühne und sagt so, die Band hat mich gebeten, das hier nicht vorzulesen, aber ich lese es trotzdem vor, denn ich habe es geschrieben und das ist die Wahrheit. Und lässt dann da erstmal so ein Sermon über die beiden ab, wie toll die doch sind und sie wären die Größten und so.
Ja, das ist die beste Band der Welt.
Ja, und dann kommen die beiden auf die Bühne, ne? Und ja, was geht ab, Leute? KG hat den Song ja vor 5 Minuten geschrieben, er ist Master Exploder. Und am Anfang stehen sie dann noch so in relativ normalen Klamotten, aber so bei jedem Schnitt werden die Kostüme von denen immer extremer, so, ne? Also erst hat JB dann so ein Kettenhemd an und so und es wird halt immer extremer und JB hat ein Kettenhemd an so und Cage hat hat dann so ein Kopftuch auf und wird immer härter geschminkt und so, ne? Und irgendwann spielt er mit 3 Armen Gitarre.
Cages Gitarre fährt er auch.
Ja, wird immer extremer und am Ende sind die Fans natürlich total begeistert und rufen immer JB, JB. Und dann geht's halt wieder zurück in die Realität und Cage weckt ihn halt mit JB, JB, wir müssen was essen, ich hab Kohldampf. Und dann gehen sie ins Diner. Und da ist auch so eine Szene, selbst wenn ich den Film jahrelang nicht gesehen habe, an die muss ich immer so mit als erstes denken, wenn ich an den Film denke. Das ist diese geniale Kellnerin, die da spielt. So eine.
Ja. Mit dem blauen Auge.
Ja, die hat echt nicht viel Screentime. Aber die ist einfach so, ne, von also KG bestellt halt was und JB ist aber dann die ganze Zeit da irgendwie dabei, seinen Plan auszuarbeiten auf so einem Flyer vom Rock'n'Roll History Museum. Also die sind halt offensichtlich nicht mehr so weit davon weg. Und und was willst du bestellen? So, ja, ich möchte nichts, ich will nur einen Kaffee oder so, ne? Und dann was ist mit deinem Auge passiert? Ich hätte mir die Wimpern mit dem Lockenstab getuscht. Und dann, als sie dann weggeht, dieser Blick von der, ne, die guckt dann so zur Seite, lässt den Kopf so nach hinten fallen und seufzt dann so. Und das finde ich so großartig, das ist so genial gespielt. Dieses ultra abgenervte von der Frau ist einfach so genial. Die hat wirklich so auf gar nichts mehr Bock da. Also ich will da wirklich nur noch weg.
Ja.
Und dann kommen die beiden Typen da an und nerven dann auch noch rum und wollen nichts bestellen. Und ja, auf jeden Fall die Szene finde ich einfach großartig. Und dieses völlig abgenervte. Genial. Naja, KG hat auf jeden Fall kein großes Interesse an JBs Plan, weil in der Ecke sitzen so ein paar Mädels, die da irgendwie irgendwas trinken oder so, keine Ahnung. Der guckt da immer rüber und die gucken auch zurück und er will dann zu denen hin. Und ja, dann setzt sich, als KG dann weg ist, setzt sich dann Tim Robbins neben JB und das ist der Stranger.
Ja.
Und die Figur, die ist, finde ich, auch super schwer einzuordnen.
Soll die Rolle nicht mal ursprünglich Ja, sollte die Rolle nicht mal ursprünglich von Ozzy Osbourne gespielt werden? Ich habe irgendwie sowas im Hinterkopf, aber habe dazu auch nichts gefunden.
Also ich habe dazu auch nichts gefunden.
Das würde auf jeden Fall passen,
also
oder?
Optisch wird das super gut passen, finde ich. Ich war, also als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch so, oh, warum hat man da nicht Ozzy für genommen? Also der sieht halt wirklich echt so aus. Ne? Mhm. Der Typ hat auf jeden Fall, ja okay, der sieht echt so aus, ist ein bisschen übertrieben. Also es ist eine gewisse Ähnlichkeit da, sagen wir mal so. Ne? Und der hat auf jeden Fall relativ schnell eine Ahnung, was die beiden da vorhaben. Und ja, konfrontiert JB und JB geht dann erstmal aufs Klo. Da folgt ihm der Stranger dann aber hin und erzählt ihm dann halt, dass er das auch mal versucht hat, das Plaque aus dem Rock'n'Roll History Museum zu klauen. Und da wäre dann aber am Ende die Sicherheitstür runtergekommen und hätte ihm sein Bein abgerissen. Und das ist irgendwie strange, weil ich finde, der hat zwei Beine. keine Ahnung. Also der sagt im O-Ton, sagt er tatsächlich cut off, also abgeschnitten. Aber er steht,
ja,
also.
Aber er läuft ja halt komisch, vielleicht ein Holzbein oder sowas.
Ja, ne? Gut, das könnte tatsächlich sein, aber man sieht halt direkt in der Szene noch so unter der Toilettentür durch die Springerstiefel von ihm, ne? Also er hat halt offensichtlich zwei Füße da. Mhm. Ja, könnte ein Holzbein sein, keine Ahnung.
Ja, eine Prothese oder was, ne?
Ja, zu dem Schauspieler habe ich mal so ein bisschen geguckt, der hat irgendwie bei Dead Man Walking mitgespielt und noch so ein paar Serien, aber scheint jetzt auch nicht so wirklich der.
Ja, das ist Shawshank Redemption, ne? Ich meine, einer der besten Filme aller Zeiten. Die Hauptrolle.
Ah, okay. Tim Robbins?
Mhm.
Oh, ja? Okay. Das war mir nicht klar. Dann hast du da mehr. Erzähl mal ein bisschen.
Nee, mehr habe ich auch
hat
nicht.
Hat er die Hauptrolle gespielt?
Man, daher kennt man.
Hat er die Hauptrolle gespielt? Oh, okay, ja. Krass. Dann habe ich mich da. Dann war ich da zu schnell mit meiner Recherche. Naja, während KG auf dem Klo sitzt. Ach ja, genau. Der Stranger. Der gibt KG dann seinen Plan. Und der, dieser Plan, ne? Auch das wieder so grenzwertig debil und dämlich, lässt ihn auf den Boden fallen. Und das ist einfach nur so eine Zeichnung von zwei so Lüftungsschachtausgängen.
Zwei Schächten.
Und dann so ein Pfeil auf den rechten.
Ja, genau.
So völlig bekloppt, völlig doof. Naja, währenddessen. Erzählt KG den Mädels da, dass die beiden halt Rockstars wären und im Museum da geehrt werden sollen. Und dann laden sie ihn ein, oder die beiden laden sie dann ein, auf der Verbindungsparty zu spielen. Und er will das dann natürlich. Und dann kommt JB vom Klo wieder. Und ja, dann möchte KG lieber auf die Party und JB möchte lieber dann das Pick sich organisieren. Und dann kommt dieses schöne von wegen, also dann sagt JB zu KG, was ihm denn wichtiger wäre, Tits or Destiny. Und dann hebt KG nur das Shirt hoch und sagt Tits. Und dann trennen die sich und JB läuft alleine Richtung Museum los. Und ja, KG fährt dann mit den Mädels da zu der Party. JB wirft dem Auto noch wütend einen Stein hinterher und trifft das Rücklicht. Das wird dann später nochmal kurz wichtig. Ja, und dann sieht man auch direkt, wie KG auf der Party steht und dann angesagt wird von einem der Mädels, dass er doch jetzt irgendwie hier einen Song spielen würde. Und dann, ja, ich habe gar keine Gitarre dabei. Und dann kriegt er aber auch so richtig schön kommentarlos aus dem Off so eine Gitarre angereicht. Ja. Einfach so kommentarlos. Ja. Und spielt dann The History of Tenacious D, also das, was die halt bei dem Open Mic Contest gespielt haben. Allerdings kann er offensichtlich überhaupt nicht singen und verkackt nach so circa 10 Sekunden komplett.
Ja, wollte gerade sagen, instrumental kam noch erst relativ gut an, aber als er angefangen hat zu singen, ne, ja, war dann ganz schnell vorbei.
Ja, das ist so ein bisschen schwer, weil der halt, der spielt vielleicht 10 Sekunden insgesamt, ne? Also das ist wirklich super schnell, wird die Musik
ja,
wieder aufgedreht und die eine sagt dann auch noch, dass das richtig schlecht war und ja. Dann, ja, währenddessen sitzt JB am Wegesrand. Vorher hat er noch gesagt, dass er vor einer Mission nie was isst, weil es einen träge macht. Jetzt sitzt er aber auf dem Boden und frisst irgendwelche Pilze, die er da gefunden hat.
Gott sei Dank habe ich diese Pilze
gefunden. Gott sei Dank habe ich diese Pilze gefunden, ich war am Verhungern. Ja, und fährt dann erstmal einen Film. Also alles wird auf einmal bunt und toll und er trifft Sasquatch in so einem Zauberwald. Ja, dann machen die da in irgendwelchen Blödsinn und ja, komm, lass uns im Strawberry River schwimmen, ne? Und dann sitzen sie in so auf so komischen Ringen und rasen da in dieser Fantasielandschaft den Fluss runter und dann sieht man immer so schön reingeschnitten, wie in so einem reißenden Fluss irgendwie kurz vorm Ertrinken runtergerissen wird. Dann, ja. Dann kommt halt auch noch dieses Lied. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Sasquatch is my daddy oder so heißt das, weiß ich gar nicht.
Ja, ihr Papageno, ne? He's my Sassafras.
Ja, irgendwie, genau. Auf jeden Fall klettert JB dann erstmal auf den Baum drauf und in seiner Fantasie sitzt er aber auf dem Rücken von Sasquatch und fliegt durch die Gegend. Ja, ich brauche das Pick und ach, da vorne ist es doch, sieht es dann am Himmel. Ja, und Sasquatch will ihn dann dahin fliegen, aber dann fällt JB in der Realität leider vom Baum runter und knallt ziemlich unsanft auf die Straße. Ist dann aber auch...
Ja, vorher erstmal mit den Nüssen auf einen
Ast. Ja, genau, crasht erstmal mit den Eiern auf den Ast, ja. Und rollt dann auf jeden Fall auf die Straße und fragt sich, wo er ist und sieht dann praktischerweise direkt hinter sich ein Schild, wo dann steht, hier Rock'n'Roll History Museum, eine Meile. Also hat er wohl offensichtlich 4 Meilen überbrückt in seinem Rausch. Ja, und
im reißenden Fluss. Ja,
das ist auch einfach nur geil. Also auch wie das so geschnitten ist, ne, so mitten in diesem Song und so, das ist schon ziemlich cool. KG hat unterdessen, schlendert hat er so über die Party, will sich noch ein Bier machen, aber Bier ist irgendwie leer und dann guckt er in den Becher und hat dann irgendwelche Flashbacks, also Erinnerungen, sieht dann halt, wie KG irgendwie mit so einem kleinen Beutel Gras nach Hause kommt und dann guckt er enttäuscht und dann holt JB aber hinterm Rücken so einen riesen Beutel raus. Und, ja, dann sind sie halt beide schön am Kiffen und so und dann, das ist dann hier dieses Dude, I Totally Miss You, der Song, ne? Der wird da gespielt. Mhm. Und dann verschwindet KG auch von der Party und ja, fährt dann relativ traurig erstmal da weg einfach mit dem kaputten Rücklicht. Und dann kommt der großartige Song Break in City, Storm the Gate. Und der Text davon beschreibt einfach exakt das, was JB macht. Ne? So dieses von wegen, ich muss jetzt hier das Abwasserrohr hoch. Und also er will dann halt in das Museum einbrechen. Ne? Und scheiße, eine Kamera. Und also der Text beschreibt einfach nur das, was du auf dem Bildschirm eh siehst. Allerdings wird das immer kurz unterbrochen von zwei so kiffenden Sicherheitsguys. Also so Sicherheitstypen, die sitzen da halt in ihrem Büro und sehen halt auf dem Monitor, also achten halt nicht drauf, aber sehen ihn halt eigentlich die ganze Zeit auf dem Monitor, erzählen sich aber gegenseitig irgendwelche Gewaltfantasien.
Ja, genau, wie der eine erzählt, wie er letztens einen umgebracht hat.
Ja, genau, so. Da habe ich ihn gezwungen, sich hinzuknien und bla. Und sind dabei halt irgendwie hart am Kiffen. So, auf dem Dach sieht JB dann diese beiden blöden Lüftungsschächte und holt dann den Plan raus. Diesen total tollen Plan von dem Stranger. So, ich muss in den rechten. Ja, springt dann da rein und im Lüftungsschacht treffen sich beide dann wieder. Ne, also KG ist aus irgendeinem Grund auch in dem Lüftungsschacht. Das ist ein bisschen unklar, wie der da reingekommen ist. Aber auf jeden Fall trifft...
Ja, er war dann einfach auf einmal wieder da.
Ja, dann treffen sie sich da wieder und versöhnen sich dann. Nur leider bricht dann so ein Stück von diesem Lüftungsschacht raus und crasht dann mitten im Museum auf den Boden vor so ein paar Schaufensterpuppen, die irgendwie als Rocker da mit Gitarren und Mikrofonen stehen. Und das kriegen dann die Sicherheitstypen natürlich mit. Und zur Tarnung stellen die beiden sich dann auf den Lüftungsschacht drauf mit eben auch mit einer Gitarre und mit so einem Mikrofon und tun so, als wären sie selber so Ausstellungspuppen. Was dann auch funktioniert, der Typ verpisst sich wieder. Dann sneaken sie sich da raus, gehen zum Lageplan und das ist auch wieder so geil, weil die gucken auf den Lageplan. Wir sind hier und wo müssen wir hin? Ja, zu den Gitar-Gods und das ist einfach direkt dahinter so. Also man sieht das schon so. Und die gucken auf den Plan und so direkt daneben sieht man schon so den Guitar-Way to Heaven einfach so 5 Meter weiter so. Ja, da gehen sie dann auf jeden Fall hoch. Und oben sind dann allerdings Laser, die dich in Stücke schneiden. Ne? Da sneakt sich dann JB aber durch. Nur, das ist auch so geil, der Song, der da läuft. Ich hab
ja, so ein Techno-Ding oder irgendwie sowas.
Ja, ne? Aber der Text ist so geil, weil das sind immer irgendwelche Computerspielnamen. So irgendwie Frogger und so. Sagt er da, also so 80s-Computerspiele irgendwie und auf jeden Fall kommt er dann am Ende an und tja, leider schafft das dann aber nicht an das Pleck dran, weil er da irgendwie jetzt eingefangen ist von den Lasern und sich nicht mehr bewegen kann.
Genau, aber Gott sei Dank muss er jeden Tag eine Ständerstütze üben.
Weil dann sieht KG das, oder JB sieht, dass direkt unter ihm so ein Notausschalter ist und dann sagt KG, benutzt den Schwanz. Und dann die Mimik von Jack Black ist ja sowieso einfach großartig, ne? Also nicht nur in dem Film einfach immer, aber da an der Stelle ist sie so geil, wo man dann immer nur so sein Gesicht sieht, wie er sich da total am Anstrengen ist, sich irgendwie auf die Unterlippe beißt, dann noch irgendwie so macht und dann platzen die Knöpfe von der Hose auf. Dann dachte ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, den Film, das kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein, wenn dieser Pimmel so in der Unterhose da aus dem Hosenstall rausgefahren kommt, so voll in Großaufnahme auf die Kamera zu. Ja, auf jeden Fall schafft er es dann damit, den Notausknopf zu bedienen und ja, dann kommt KG hinterher und dann machen sie, dann stellt sich Jack Black auf KGs Schultern und dann schaffen sie es auch, das Black zu kriegen, fallen dann allerdings hinten rüber und hauen erstmal die ganzen Verstärkerwände um, die da sind und dann geht der Alarm halt los, weil einer der Securities auf den Knopf haut. Und dann rasen sie erstmal mit einem der Verstärker die Guitar Way to Heaven wieder runter und machen dann den Power Slide unter der sich schließenden fiesen Tür durch. Sekunde. Ne? Und da kommen dann die beiden Security Guys angerannt und feuern so ein bisschen unmotiviert irgendwie so aus Versehen auf den Boden. Und als sie dann aus der Tür raus sind, die beiden, und das Tor, also aus dem Tor halten, das Tor dann zu ist, stehen die beiden da, ey, das war richtig geil, ich habe noch nie geschossen. Diese Gewaltfantasien waren halt einfach nur genau das, nämlich Fantasien. Ich habe noch nie geschossen, ich auch nicht. Ja, draußen werden sie dann allerdings vom Stranger erwartet, der dann mit einem Messer da steht und sagt, jetzt,
Tim Robbins,
genau, jetzt müsst ihr mir das Plack geben und jetzt kommt her und droht ihn dann so.
Genau, kommt her.
Nein, warum sollten wir das tun? Dann bleibt stehen, ich komme zu euch. Und dann, hey, wir können den ganz locker abhängen und gehen dann einfach so ganz normal weg. Das ist einfach super geil. Und dann kommt die Polizei an und dann fuckt mich doch weg. Und humpelt dann so los und die Polizisten, die kommen dann einfach so ganz normal angeschlendert und nehmen ihn halt mit. Und ja, dann sitzen unsere beiden Helden wieder im Auto und alles läuft eigentlich auch ganz gut. Dann werden sie allerdings wegen dem kaputten Rücklicht angehalten und KG kriegt Panik.
Ja.
Tritt aufs Gas und dann kommt die Car Chase City Szene.
KG, was KG vorhin noch mit dem Stein zerschlagen hat, ne?
Ja, genau, also JB hat ja dahinter geworfen und dann das Rücklicht kaputt gemacht. Und dann kommt so eine Action-Szene, die irgendwie auch nicht so richtig in den Film reinpasst, finde ich. Also, das ist halt schon so eine, ich weiß nicht warum, also, da kannst du mir noch nicht erzählen, die wollten einfach nur so eine Autoverfolgungsjacht da drin haben. Also so mit allem, was halt so zu einer klassischen Verfolgungsjagd dazugehört.
Greift aber halt nochmal schön die Thematik von dem Computerspiel am Anfang auf, ne?
Ja, genau. Am Ende kommt dann halt genau die Szene, wo KG mal verkackt mit dieser Rampe und da schafft das dann halt. Und aber was eigentlich das wirklich coole an der Szene ist, dass dann mitten während dieser Verfolgungsjagd das Telefon klingelt, das Autotelefon und Lee halt dran ist. Weil er sieht im Fernsehen, wie sein Auto gerade in die Verfolgungsjagd verwickelt ist. Und er versucht JB ihm dann noch zu erklären, dass das gerade total wichtig ist. Und dann so mit bebender Stimme. Und dann siehst du halt auf dem Fernsehbildschirm, wie er gerade so eine Treppe runterfährt, das Auto. Und dann, okay, ist mit dem Auto alles in Ordnung? Ja, ja, alles in Ordnung. Du nervst hier gerade, wir können gerade nicht telefonieren. Und haut dann halt, liegt dann halt wieder auf. Und dann am Ende explodiert die Karre. Nee, ich weiß gar nicht, ob die explodiert. Die brennt, glaube ich, aus, aber die beiden.
Ja, doch. Es gibt eine Explosion.
Gibt eine Explosion, ja. Auf jeden Fall entkommen beide dann durch durch die Kanalisation, wo dann der Deckel praktischerweise direkt dahinter ist.
Kanalisation, ja.
Und dann entkommen sie durch die Kanalisation und kommen dann praktischerweise wieder direkt vor der Bar mit dem Open Mic Contest raus aus der Kanalisation.
Genau, sind wieder beim Bandwettbewerb, ja.
Genau, jetzt sind sie beim Bandwettbewerb und dann fangen sie an, sich zu streiten, wer denn jetzt das Pick als erstes benutzen darf, weil es ist ja schließlich ein Gitarrenpick, aber eigentlich will natürlich JB das benutzen, aber er ist ja gar nicht Gitarrist und hin und her und tralala. In dem Streit zerbrechen sie das Pick auf jeden Fall, kriegen dann erstmal einen Nervenzusammenbruch und dann kommt der Open Mic Guy und will sie dann trösten mit so einer mega geilen Rede. Ne, so dieses so: Ach Jungs, Satan ist nicht in irgendeinem Dämonenpleck. Satan ist in jedem von uns. Er ist die kleine Stimme, die dir sagt,
das ist doch der Chef von dem Laden. Das Gesicht kommt mir auch irgendwie so von irgendwelchen anderen Sachen bekannt vor. Ich weiß jetzt nicht, ob ein super bekannter Schauspieler ist, aber irgendwo habe ich den, glaube ich, schon mal gesehen.
Ich bin mir auch nicht sicher. Ich hatte mal ganz kurz geguckt, hattest. Da war jetzt aber auch nichts, wo ich irgendwie gesagt hätte, so ja, muss man kennen. Allerdings habe ich das bei Tim Robbins vorhin auch behauptet.
Ja, jetzt nicht die Kategorie Tim Robbins oder Ben Stiller, ne? Aber irgendwie kam mir das Gesicht auch bekannt vor. Aber ich weiß,
der sieht halt so ein bisschen so Rockabilly-mäßig aus, ne? Wie so ein Elvis für Arme, irgendwie so ein bisschen, ne? So, also so vom Auftreten her, ne?
Ja, so.
Also, wie gesagt, ja. So ein bisschen Rockabilly-mäßig so, aber ansonsten, ja, normaler Typ halt, irgendwie mit so einem Anzug, mit so einem billigen Anzug halt, ne? Und auf jeden Fall. Er sagt denen dann, ja, ihr schafft das auch ohne, ne, weil Satan ist ja schließlich nicht in dem Pleck, ist in jedem von uns. Und dann gehen die beiden rein. Genau, JB sagt dann, ich habe das einzige Pleck, was ich brauche, habe ich, und zeigt dann halt das Pleck, was er am Anfang von KG an Kopf geschnipst gekriegt hat. Und dann gehen sie rein und sagen, ja, wir rocken das jetzt auch ohne. Und natürlich kommt dann das, was man an der Stelle schon ahnen musste, ne, weil die beiden gehen rein und der Open Mic Guy nimmt sich die beiden Stücke von dem Pleck und verwandelt sich dann in Dave Grohl an der Stelle.
Ja, genau,
in den Teufel, ne? Und
Dave Grohl gespielt.
Genau, das ist von Dave Grohl, Nirvana Drummer und hier Foo Fighters Gitarrist, ne? Richtig? Oder
Sänger? Ja, Sänger.
Ist ja nicht? Okay.
Auch.
Naja, auf jeden Fall kommen beide wieder raus, weil ihnen dann aufgefallen ist, dass er eigentlich praktisch ist, weil jetzt haben sie ja schließlich zwei Plecks, ne? Da müsste ja noch ein bisschen Restsaft drin sein und jetzt haben sie auch zwei Wochen sicher gar nicht streiten. Und sehen dann aber den Teufel und der dann halt sagt so, ja, ihr habt mir das Pick gebracht und jetzt seid ihr die Ersten, die dran glauben müssen, und dann fordert JB ihn aber zu einem Rock-Off heraus, also zu so einem Rock-Wettbewerb, und das ist so geil, weil dann sagte Dave Grohl, the Demon Code prevents me from declining a Rock-Off-Challenge.
Climbing a Rock-Off-Challenge.
Ja. Und fragt dann halt, was der Preis ist, und JB sagt dann ganz der beste Freund, also wenn wir gewinnen, dann musst du zurück in die Hölle und du musst unsere Miete bezahlen. Ja, und wenn ich gewinne, ja, dann kannst du Cage mitnehmen.
You can take Cage back to hell.
What?
To be your little bitch. Ja,
what? Trust me, Cage, it's the only way.
Only way.
Einfach nur großartig. Und dann spielt Dave Grohl auf jeden Fall mehr oder weniger den letzten großen Song in dem Film. Hier, I'm the Devil, I Love Metal, ne, und so. Und dann kommen JB und KG dran und spielen dann halt ihren Teil, ne, der dann halt so richtig geil mit diesem We are the D endet, ne? Dieses We are the D, we are the D, we are the D, we are the D.
Ja, genau.
Und aber der Teufel ist halt der Meinung, dass sie halt scheiße waren und er deswegen die Rock of Challenge gewonnen hat und will dann Blitz auf KG schleudern. KG, you're coming with me. Schleudert dann Blitz und dann schmeißt sich aber JB mit der Gitarre dazwischen und der Blitz wird dann reflektiert von seinen Initialen auf der Gitarre. Und reißt ein Stück von dem Horn vom Teufel ab und dann wird er halt wieder in die Hölle zurück verbannt. Und die beiden gehen dann halt ihres Weges. Ne? Und dann.
Ja, sie nennen dann noch den Zauberspruch.
Ja, genau, vom Where You Came, You Shall Remain. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Until You Are Complete Again, auf jeden Fall. Ja, und dann Schnitt. Ja, genau. Die beiden sitzen im Wohnzimmer und können sich jetzt nur leider nicht an den Song erinnern, mit dem sie die Welt gerettet hatte.
Ja, die haben sie ja, genau.
Ja, und dann sagt JB aber, hier stopf mal die BOD, die Bong of Destiny. Ne? Haben sie halt aus dem Horn vom Teufel dann so eine Bong gebaut. Und ja, dann nehmen sie dann beide einen kräftigen Zug von und dann kommt auch schon der Abspann. Wenn man den bis zum Ende guckt, also der Film ist da zu Ende an der Stelle, wenn man den dann aber noch weiter guckt, kommt noch so eine Post-Credit-Scene, wo beide dann da immer noch sitzen. Und dann, ja, ich drücke jetzt auf Aufnahme und du spielst erst, wenn du weißt, dass es ein Meisterwerk ist. Und dann sitzen sie und gucken, nichts passiert. Und irgendwann guckt Cage dann so, als hätte er jetzt was. Und dann gibt dem JB zu verstehen, dass er spielen soll. Aber das Einzige, was halt kommt, ist ein fetter Furz. Und dann halt so, ja, sorry, ich dachte, ich hätte es. Aber ja, und dann ist halt Ende. Ja, Im Abspann gibt es dann noch einen sehr coolen Song.
Das war der Film.
Genau, das war der Film im Wesentlichen. Im Abspann gibt es noch einen Song, den der es nicht so ganz in den Film, also halt nur in den Abspann geschafft hat, The Metal, der auch wirklich großartig ist, finde ich. Ja, was halt darum geht, was Metal so alles an Konkurrenzmusikgenres über die Jahre überstanden hat. Und wirklich schon ein ziemlich cooler Song. Ja, das war der Film. So ein ziemlicher Ritt jetzt mal eben dadurch. Ich hoffe, ihr konntet zwischen unserem ganzen Lachen irgendwie noch so ein bisschen verstehen, worum es eigentlich geht. Aber ich sag mal, ich hoffe, ihr habt den gesehen. Wenn nicht, dann holt es schleunigst nach.
Ja, auf jeden Fall lohnt sich.
Was kann man dazu, also so ein paar Hard Facts dazu. Also hatten wir schon gesagt, aber erschien am 22. November 2006, Länge 94 Minuten. Hatte ein Budget von 19 bis 20 Millionen Dollar. Hat aber bis heute nur 13,9 eingespielt, war also defizitär und hat wohl auch irgendwie an der Kinokasse noch deutlich weniger eingespielt. Der scheint irgendwie in der Zweitverwertung noch mal ein bisschen was wieder gut gemacht zu haben, also so DVD lief wohl einigermaßen. Das war halt Boxoffice, war halt irgendwie 8,9 Millionen, das ist natürlich bei 20 Millionen Budget jetzt nicht so toll. Also man kann schon sagen, das war ein ziemlicher Flop. Das kann man so, glaube ich, nicht anders sagen. Es gibt irgend so eine Doku, die habe ich leider nicht gefunden. Ich weiß noch nicht, ob man die so gratis oder irgendwo im Streaming kriegt. Da geht es um die Tour, die anschließend gespielt haben als Tenacious D. Und da wird das wohl auch einigermaßen behandelt, als denen dann so klar wird, das ist nichts geworden mit dem Film. Also zumindest erfolgreich nicht, also was den Erfolg angeht. Jack Black hat 2019 nochmal gesagt, dass er da trotzdem noch zusteht zu dem Film, dass er den immer noch großartig findet und dass er auch stolz darauf ist, dass er Kult geworden ist, wenn er eben halt auch wirtschaftlich ein Flop war. Ja, und ich glaube aber, dass der so in der Metal-Szene so ein kleines Nischendasein fristet, aber es gibt doch schon, glaube ich, einige, die den kennen. Ne? Hoffe ich zumindest.
Ja, zumindest in der Metal-Szene ist der weitläufig, glaube ich, mittlerweile bekannt. Ne? Und vielleicht hat er dann durch die diverse DVD- und Online-Verkäufe dann mittlerweile auch wieder die Kosten irgendwann mal reingespielt. Ne? Aber wie du schon sagst, war kein großer finanzieller Erfolg, eher das Gegenteil. Und
Warum haben die überhaupt so einen Film gemacht? Die hatten vorher so eine kleine HBO-Serie, ne? Also
da wollte ich jetzt gerade drauf zu sprechen kommen. Wir haben ja so ein paar Side-Facts zu dem Film. Es gab eine Serie auch von HBO, ne, die jetzt ja durch sehr hochkarätige Produktionen heutzutage bekannt sind. Ne. Fing ja mal mit Breaking Bad unter anderem an. Ich weiß gar nicht, Lost war das auch von HBO.
Game of Thrones, ne?
Aber die machen ja Game of Thrones auf jeden Fall und Menge guter Serien heutzutage. Und die haben damals die Tenacious D-Serie produziert. Und auch in der Serie tauchten schon so einige Charaktere auf, die man im Film nochmal gesehen hat. Der Film ist quasi so eine Art Vorgeschichte.
Ja, das ist so ein Prequel, ne?
Zu der Serie. Genau, ein Prequel kann man sagen. Ich muss aber gestehen, ich habe nie auch nur eine Folge von dieser Serie gesehen. Hast du da mal irgendwie was geguckt?
Nee, tatsächlich habe ich das mir auch nicht gegeben. Allerdings, man kennt natürlich Tribute, den Song, ne? Da geht es ja eben genau darum, dass sie halt ein Tribut für den besten Song aller Zeiten spielen und das ist dann, also die Story von dem Videoclip ist halt, da spielt auch schon Dave Grohl mit, auch schon als Teufel, ne, und da geht's dann halt darum, dass sie sich halt nicht an den besten Song aller Zeiten erinnern können und das muss dann, wenn man jetzt The Pick of Destiny gesehen hat, ja offensichtlich der sein, mit dem sie den Teufel besiegen am Ende, ne. Und dann gibt's noch so ein paar andere epische Songs, irgendwie so Fuck Her Gently und so, kommt da auch irgendwie aus dem Umfeld und aber ich habe, was die Serie angeht, tatsächlich auch nie wirklich mich mit auseinandergesetzt. Zu den beiden Protagonisten vielleicht noch mal so ein, zwei Sätze. Und zwar KG, also Kyle Gass, ne, der heißt genauso im Film wie auch im realen Leben heißt. Der wurde 1960 geboren in Kalifornien. Und Gass hat tatsächlich Jack Black das Gitarrespielen beigebracht. Also das ist wirklich so. Und im Film trägt er öfters ein Shirt von Trainwreck. Trainwreck. Das ist seine Band.
Seine Band.
Seine eigene Band, ja. Der ist demnach 9 Jahre älter als Jack Black. Jack Black wurde 1969 auch in Kalifornien geboren. Seine Mutter war Judith Love Cohn. Und die war Ingenieurin und hat am Apollo-Programm unter anderem mitgearbeitet, was ich einen ganz netten Fun-Fact finde. Hm. Also, und auch nicht nur irgendwie definitiv. So in 10. Reihe. Ne? Also die war da wohl schon hart involviert. Hm. Es gibt so ein paar Gerüchte irgendwie, dass die halt ziemlich Workaholic war. Der Vater war, glaube ich, auch daran beteiligt. Das war so ein Ingenieurspaar. Die hat auch noch so ein paar andere Sachen. Also sie hat an irgendwelchen Raketentriebwerken und so wohl mitgearbeitet. Die Mutter war Jüdin. Der Vater ist später konvertiert und Jack Black wurde tatsächlich jüdischen Glaubens erzogen. So, das ist so die grobe Vorgeschichte. Der hat auch noch einen Bruder. Ich glaube, einen älteren Bruder. Aber ich glaube, der ist auch Schauspieler oder so, aber das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Spielt jetzt auch nicht so eine Riesenrolle. Ja, das so zu den beiden Hauptcharakteren. Und ich sag mal, ja, Jack Black ist halt. Ich würde schon sagen, dass er zu den Hollywood-Größen gehört heutzutage, oder? Also das ist schon.
Ja, man kennt ihn auf jeden Fall. Ja, auch abseits, also auch Leute, die nichts mit Metal an der Mütze haben, so werden bestimmt schon mal irgendwie auch andere Filme von ihm gesehen haben. Ich glaube, so in den letzten Jahren hat er gar nicht mehr so viel gemacht, war aber, glaube ich, immer mal auch mit seiner Band unterwegs gewesen, haben auch am Rock am Ring schon gespielt.
Ja.
Na, aber ich habe jetzt gar nichts auf dem Schirm, was er so an jüngsten Filmen gemacht hat. Zumindest nichts, was mir jetzt so im Hinterkopf
geblieben ist. Also das Größte war wahrscheinlich King Kong, aber das ist jetzt auch schon einige Zeit her, ne?
Auch schon ein paar Jährchen her, ne?
Das war wahrscheinlich so das Größte.
Weiß nicht, vielleicht jetzt irgendwie aktuell irgendwas. Also, ach nee, stimmt gar nicht. Mir fällt gerade eine Sache ein, wo der sehr präsent war. Jumanji gab eine Neuverfilmung, da hat er eine sehr große Rolle drin.
Gut, das wusste ich.
Wahrscheinlich wird er auch mehr gemacht haben. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, ne? Vielleicht einfach Sachen, die so ein bisschen an uns vorbeigegangen sind. Vielleicht wird er in irgendwelchen Serien mitgespielt haben. Aber ich wüsste jetzt Rolle, außer Jumanji nicht.
Eine frühe Rolle von ihm war tatsächlich in Akte X in den 90ern. Da hat er mal so einen Jugendlichen gespielt, der, ich glaube, der stirbt auch. Der ist halt irgendwie da so Antagonist in der Folge, einer von zweien, meine ich. Auf jeden Fall, da ist er noch sehr jung und wenn du die Folge siehst, du erkennst den sofort. Also wenn es weiß sowieso, aber auch so, du erkennst
den sofort. Ja, er hat in einigen bekannten Filmen irgendwie mal eine kleinere Rolle gehabt, bevor er selber bekannt wurde. Der hat auch in Filmen mitgespielt hier wie Demolition Man und Waterworld hatte der mal einen Auftritt. Krass. Also es waren schon aber da kannte man ihn noch nicht. Da werden mehr so kleine Komparsenrollen und sowas gewesen sein.
Ja, ein anderer großartiger Film von dem, hattest du schon gesagt, School of Rock. Der ist auch wirklich cool, finde ich. Der ist so ein bisschen, also das ist auch eine Komödie und auch Klamauk, ohne Kyle Gass, wo er so einen Lehrer spielt, der an irgendeinem Internat, also der ist halt kein Lehrer, der gibt sich als Lehrer aus, ne, und soll dann da irgendwie Musik unterrichten und kann aber eigentlich gar nichts, ist aber irgendwie riesengroßer Rock- und Metal-Fan. Und unterrichtet den Kindern dann halt irgendwie Rock und Metal und alles ganz rührselig und irgendwie witzig und toll. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht zu The Pick of Destiny. Also die kam ja, meine ich, irgendwie relativ schnell nacheinander, ne? Mit nur so ein paar Jahren Abstand.
Ja, dürfte nicht so viel Zeit zwischen gelegen haben.
Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich meine, das waren so 2 Jahre oder vielleicht 3 höchstens. Und
ja, lasse 3 Jahre gewesen sein, aber das war jetzt nicht so super lang. Also School of Rock kam definitiv früher, ne? Müsste so 2-3 Jahre früher gewesen sein. 2003, 2004 müsste
er. Ja. Und da hatte ich so den Eindruck, dass Jack Black eigentlich irgendwie nur so komische Rockkomödien jetzt machen will. Also wirkte irgendwie so damals. Das ist ja nur jetzt.
Ja, aber gar nicht mal, ne? Wie gesagt, eine Menge anderes seitdem gemacht.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das zu den Hard Facts und zu den Schauspielern dahinter. Was kann man sonst noch sagen? Also großartig natürlich die Gastauftritte, ne? Von den wirklich großen Rockgrößen da drin. Das ist schon krass, dass man für so einen.
Ja, allen voran Meat Love und Dio direkt am Anfang.
Ja, aber auch Dave Grohl, ne? Also ich meine, dass man solche Leute dazu überredet kriegt, in so einem, sagen wir ehrlich, B-Movie mitzuspielen, ne? Schon nicht so ganz schlecht.
Ja.
Und ansonsten natürlich.
Wird wahrscheinlich alles weitestgehend Ja, wird wahrscheinlich alles weitestgehend ohne nennenswerte Gage passiert sein.
Ja, Jack Black hat wohl auch irgendwie auf einen Großteil seiner Gage verzichtet. Und also ich glaube, er hat irgendwie nur 1 Million gekriegt, obwohl er normalerweise irgendwie 10 gekriegt hätte oder so. Und die hat er sich dann auch noch mit Kyle Guest geteilt irgendwie so. Ansonsten würde ich sagen, der absolut größte Star in dem Film ist sicherlich nicht die Handlung, weil die ist halt schnell erzählt, wenn man sie jetzt nicht so episch ausbreitet, wie ich das jetzt eben gemacht habe. Mhm. Aber also die kannst du ja im Prinzip in 5 Sätzen zusammenfassen, ne? Aber der größte Star, würde ich tatsächlich sagen, ist der Soundtrack, ne? So bis heute.
Definitiv, ne? Also der Film lebt definitiv von seiner Musik.
Ja.
Die ist schon so ein bisschen.
Ist das ein Musical-Film? Würdest du das sagen?
Ja, ich denke, das kann man durchaus so sagen, weil wirklich sehr viel mit Musik passiert. Ne? Ich weiß nicht, ob offizielle Kategorisierung dafür ist, aber Musik spielt eine tragende Rolle. Es passiert viel im Zusammenhang mit der Musik, gerade auch von den Protagonisten selbst aus. Von daher, denke ich, kann man so stehen lassen, oder?
Ja, ne? Also ist auf jeden
Fall eine Musikkomödie. Also Komödie ist auf jeden Fall, aber ja, das...
Also ich finde, für ein Musical wird noch zu wenig gesungen tatsächlich. Aber das tut dem jetzt auch keinen Abbruch.
Ja, es gibt auch gibt auch ein paar andere Songs, ne, die jetzt nicht von den Protagonisten stammen, aber ja, Musical-Komödie, irgendwie sowas, ne?
Ja. Ja, ich hab den, ich weiß nicht, ich glaube so 3-mal jetzt noch zur Vorbereitung geguckt, einmal auf Deutsch, einmal im Originalton und dann habe ich ihn noch mal einmal so durchgeskippt, um mir Notizen dabei zu machen. Ich könnte mir den tatsächlich direkt nochmal angucken, muss ich sagen. Also ich gucke den einfach wirklich unheimlich gerne, so den, weil man den halt eben auch einfach so nebenbei laufen lassen kann. Ne? Der ist so dämlich, einfach alles in allem, aber dabei auch immer noch lustig. So. Also auch nach dem 100.
gucken. Ja, es ist ziemlich lock. Ja, ich kann mich auch über manche Szenen immer wieder kaputt lachen und begeistern. Na, das ist ein Film, der mir jetzt persönlich auch nicht langweilig wird. Ob ich ihn jetzt 3-mal hintereinander gucken könnte, weiß ich nicht. Aber so, keine Ahnung, 2-mal im Jahr läuft er bei mir auch. Ja. Wenn man nicht weiß, was man anmachen soll, Bock auf was locker Leichtes und Lustiges hat, ist das schon eine ganz gute Sache.
Die Kritiken waren eher durchwachsen. Also
ja, kann man verstehen. Ich meine, objektiv ist es kein guter Film. Die Handlung ist sehr dürftig. Es wird sehr viel, sag ich mal, durch den Kakao gezogen. Man muss den Humor mögen, der auch oft etwas
derbe ist. Ja, so Pipi-Kaka-Humor,
ne? Ich kann schon verstehen, dass Kritiker da wahrscheinlich eher verhalten sind, ne, die meisten.
Also.
Und ich meine, der hat seine Fans, aber ob der jetzt bei so einem Publikum, was ich aus, vielen Bereichen zusammensetzt und der breiten Masse so gut ankommt, glaube ich auch eher nicht. Ne, das ist schon ein Nischenfilm irgendwo.
Ja, definitiv. Also das habe ich mich auch immer gefragt, wie konnten die denn ernsthaft glauben, dass die mit einem Film mit dem Thema, also es geht da um Rock und Metal. Ne? Wer hat sich bitte 2006 für Rock und Metal interessiert? So, ne? Da, vor allen Dingen also für die klassischen Sachen. Ne? Da waren, da war ja irgendwie noch so das Ende der New-Metal-Ära, würde ich mal sagen. Ne? Oder vielleicht war die auch noch voll dabei, aber eigentlich war auch das, glaube ich, schon wieder tot.
Ja, voll dabei nicht mehr. Das ist schon so nach 2000 alles abgeflacht. Ja.
Und gerade so diese, also die ganzen Referenzen, die da so drin haben, die waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon 20, 30 Jahre alt. Ne? Also so Dio, AC/DC, Black Sabbath und so, das hat auch keinen mehr interessiert. Ne? Van Halen.
Ja, Sabbath waren ja länger weg zu der Zeit schon. Ich glaube, die letzte Platte da in den 90ern aufgenommen, aber auch schon nicht mehr mit Ozzy, schon länger nicht. AC/DC waren nie weg, aber dann auch nur so alle Jubeljahre mal ein Album wieder rausgehauen.
Wobei die, glaube ich, sagst, also die hatten so kurz danach ja die Black Eyes rausgetan, ne? Die kam 2008.
Ja, ein paar Jahre später, glaube ich, 2008, 2009, irgendwie so war.
Ja. Ja, deswegen habe ich mich auch früher schon gefragt, wie konnten die ernsthaft glauben, dass das irgendwie ein international erfolgreicher Film wird? Also ganz ehrlich, ich finde die 9 Millionen, die der irgendwie am Boxoffice eingespielt hat, finde ich fast schon viel. Also ich meine, wie gesagt, wer geht da rein?
Ja, also ich glaube nicht.
Der muss ja auch irgendwie ein Rating
ab 16 gekriegt haben. Ich glaube nicht, dass die gedacht haben, dass das
ne, mit dem derben Humor.
Ja, so. Also ich habe das auch nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass sie gedacht haben, dass das der große Kassenschlager wird. Ich meine, das siehst du ja auch an dem Budget. Das ist ja vergleichsweise lächerlich.
Ja, was der Film gekostet aber 20 hat, Millionen ne? ist halt auch nicht nix, ne?
Ja, für eine deutsche Produktion vielleicht, ne? Aber ja, okay. In den USA, da ist es wirklich nix, ja, ne? Also, da kostet ja schon fast eine Werbung heutzutage.
Ja, ja stimmt, da hast du natürlich auch wieder recht. Ja, trotzdem. Also, so mit dem Thema und den Musikern und der Musik da drin, ja, dann ist das alles auch noch sehr, sehr spleenig. Ich meine, das ist halt hauptsächlich Akustikrock, ne? Also, die spielen ja selten E-Gitarren da drin. Ich glaube, Master Exploder ist eine E-Gitarre. Und dann halt am Ende, wenn Dave Grohl halt singt, ne, da ist dann halt auch ne, nochmal eine E-Gitarre. Aber ansonsten ist das weitgehend Akustikrock.
Ja, vielleicht haben wir ja so ein bisschen erhofft, durch den Promi-Bonus so ein bisschen zu gewinnen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Meatloaf und Dio, aber sag mal, so ein Auftritt von Ben Stiller, ne, Tim Robbins und gut, Dave Grohl war in der Zeit mit den Foo Fighters schon, sag ich mal, eine Hausnummer vielleicht auch. Das lockt ja vielleicht einige Leute ins Kino. Jack Black selber auch als Name, ja kein Unbekannter. Naja, dass man dann vielleicht gedacht hat, dass die Leute dann für die Gastauftritte reingehen.
Also,
ich weiß es
also
nicht.
Also bei Dave Grohl kann ich mir schon vorstellen, dass das tatsächlich noch was gezogen hat. Ja, ansonsten, ja, Meatloaf, weiß ich nicht, kann ich schlecht einordnen. In den USA ist der wahrscheinlich auch deutlich größer gewesen als hier noch, ne? Also, wer kannte den hier noch?
Ja, von seinen, vor allen Dingen, ja, schon. Also, ich glaube, wenn er hier mal gespielt hat, was jetzt auch nicht allzu oft vorkam, hat er auch noch große Hallen gefüllt, ne? Aber basierend, sag ich mal, auf seinen großen Alben, ne? Die Bad Out of Hell, das aber auch schon alles sehr, sehr lange zurückliegt.
Ja, ne? Ja, alles in allem, ich muss sagen, ich fand der Humor, der war für mich echt prägend. Also ich kann auch immer noch drüber lachen. Wie gesagt, es sind Pipi-Kaka-Witze zum allergrößten Teil, aber ich kann da trotzdem bis heute
drüber lachen. Ja, es ist halt teilweise so flach, dass es schon wieder lustig ist, ne?
Ja, genau, also das ist einfach so, so dumm, ey. Also das ist wirklich so in bester Wayne's World-Tradition irgendwie, ne? Also eigentlich sogar noch eine Etage tiefer, würde ich sagen.
Ja, also so derb ist Wayne's World nicht. Ne? Das ist was anderer Humor noch. Nicht unbedingt, ja, also von der Flachheit her, ja, schon so eine Ebene, aber das Tenacious D deutlich derber.
Ja, und wie gesagt, also kann ich bis heute drüber lachen und hat mich auch, glaube ich, echt geprägt, so was den Humor angeht. Da bin ich, also so Sprüche wie in dem Film, die kriegst du von mir auch öfter mal zu hören. Ja.
Ja, die haben sich in unserer Alltagssprache festgesetzt.
Ne? Ja, manche Sachen auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und wie gesagt, auch damals, als ich mit der ersten Band unterwegs war, ich habe mich da auch immer so gefühlt wie die. Also, ich war dann irgendwie Jack Black oder Kyle Gass oder so und habe da irgendwie so ein, ja, irgendwie so mit so mittelmäßiger Musik dann in irgendwelchen total abgeranzten, komischen Hütten dann gespielt und es kamen immer die gleichen drei Leute und halt eben der Mattes mit einem selbstgebastelten Shirt, so, ne? Und das hat für mich total gepasst, irgendwie. Die ganze Nummer. Ja, haben wir sonst noch irgendwas oder sollen wir zum Ende kommen langsam?
Ja. Also, ich glaube, die interessantesten Trivia-Facts haben wir rausgehauen. Gab nur so ein paar kleine Anekdoten am Rande, aber ich weiß jetzt nicht, ob das wert ist, die jetzt hier noch zu erzählen.
Wenn du separat hast,
oder? Ich denke mal, das. Ja, ein, zwei Sachen. Über den Meisteranwalt gesprochen. Ne, man könnte jetzt noch einwerfen, wo dann teilweise Referenzen gesetzt wurden. Ne, wir hatten ja zum Abschluss hin die Szene, wo die in dem Museum eingebrochen sind mit diesen gefährlichen Lasern, die einen in Stücke schneiden. Ja. Das war so eine kleine Homage an Mission Impossible gewesen. Ja. Das hat man jetzt so nicht explizit erwähnt. Genau, gab dann noch den Punkt, dass der Lee ne, im Apartment 101 wohnt. Ne?
Jo,
das
stimmt.
War so eine Referenz an den Film Matrix, ne, weil Neo im gleichen Apartment gewohnt hat. Gleichzeitig soll es auch eine Anspielung auf George Orwells Roman 1984 sein, wo der Rom 101 halt eine Rolle spielt. Ne? Ja, das ist im Großen und Ganzen. Ne? Die interessantesten Sachen haben wir halt rausgehauen.
Ja.
Ja. Viel mehr gibt es dann, glaube ich, auch darüber nicht zu sagen.
Ja, also absolute Guck-Empfehlung. Wenn ihr den länger nicht geguckt habt, schmeißt euch den mal wieder rein. So, der ist Ich finde den erstaunlich gut gealtert, muss ich sagen. Also im Gegensatz zu den beiden Protagonisten. Wenn ich da heute Bilder von denen sehe, dann bin ich erschreckt, wie alt die aussehen. Also so.
Wobei ich Jack Black aktuell ziemlich cool finde, so mit seinem weißen Bart, ne, und der Mähne.
Ja, definitiv, aber die sehen einfach alt aus. Also ich finde die jetzt, ja, was ist das, irgendwie 17 Jahre oder so, die sieht man denen halt auch schon deutlich an, beiden. Ne? Mhm. Also Kyle gestern auch mit Brille und so, also die sehen einfach wirklich echt abgelebt aus, so ein bisschen. Und wenn du dir den Film dann reintust, wo sie eigentlich beide noch so in der Blüte sind, ne, dann schon so ein bisschen erschreckend nicht, aber sind halt eben einfach auch schon ein paar Jahre jetzt, ne. Ja, Mathis, kommen wir zum Ende. War ein schöner Ritt. Wie immer an euch die Aufforderung, ne? Hier kommentiert auf unserer Homepage, folgt uns auf Twitter, kommentiert auf Twitter, keine Ahnung, beschimpft uns auf Twitter. Dann gerne das Gleiche auch auf Instagram oder Mastodon. Und wenn ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen wollt, dann könnt ihr das tun bei Steady. Die Infos findet ihr alle auf unserer Homepage www.rostundstahl.de. Das www könnt ihr weglassen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es mit funktioniert. Ich glaube nicht. Rostundstahl.de. Sagen wir einfach so. Ja, sonst habe ich nichts mehr, Mathis.
Nee, wir sind tatsächlich durch. Ich muss auch sagen, es hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht. War einfach schön, mal wieder mit dir über den alten Film zu quatschen, der uns doch beiden schon etwas bedeutet, ne, und eine besondere Stellung so in unserem Filmfundus hat und uns auch im Battle ein Stück begleitet hat. Ne, und vielleicht gucken wir uns den demnächst einfach nochmal zusammen an.
Wenn wir kann dir ja mal deine DVD wiedergeben. Ich habe nämlich tatsächlich zwei davon hier liegen. Eine davon muss von dir sein.
Ja, ich habe dir ja schon öfter gesagt, ich kann es behalten. Ich habe den ja mittlerweile in meinem Prime-Repertoire drin. Und
da habe ich mir den auch gegönnt. Also den gibt's tatsächlich frei gerade nirgendwo. Also in irgendeiner Flatrate gibt es den gerade nirgendwo. Bei Prime ist er, meine ich, mit am günstigsten für 3,99 oder so im Kauf. Also da, wenn ihr den haben wollt, kann man da mal gerade vorbei. Der ist auch bei den anderen Anbietern nicht viel teurer oder genauso teuer, aber ja, ich meine, Prime haben wahrscheinlich die meisten.
Er ist erschwinglich.
Ja, genau, und ich finde für 3,99 und ja, den kann man sich auch zweimal angucken und dann vielleicht demnächst auch wieder mal ein Bierchen mit Alkohol dazu genießen und dann wird er bestimmt doppelt so lustig. Ja, Mathis, war schön. Wir sind bei 1,5 Stunden. Das dürfte unsere mit Abstand kürzeste reguläre Folge sein heute. Mir bleibt eigentlich nichts zu sagen. Aber finde ich
auch mal ganz erfrischend.
Ja, definitiv. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, schönen Abend euch oder guten Morgen oder was auch immer ihr gerade tut. Und was wir in 2 Wochen machen, wissen wir noch nicht so genau. Da werden wir beide uns jetzt gleich im Anschluss nochmal off-air drüber unterhalten, kurz, denke ich. Und ja, von mir aus gute Nacht.
Und wir sehen uns wieder zum Anbruch des Mittags.
Genau. Haut rein, ciao.
Let's go.